Back to Life. Festivals abgesagt. Wie geht es jetzt weiter für die Konzertszene? Der Talk von Radio 1 und Rolling Stone mit Silke Super und Thorsten Groß.
Dazu ganz, ganz herzlich willkommen Ihnen allen. Ja, seit einem Jahr gibt es keine Konzerte mehr. Die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie machen Musikevents weitgehend unmöglich. Davon sind nicht nur MusikerInnen, VeranstalterInnen und Clubs betroffen, sondern vor allem auch Stagehands, TontechnikerInnen und unzählige weitere Gewerke einer wirklich breit verästelten, hochdivers organisierten Branche. Je nach Zählweise bis zu 1,5 Millionen Menschen.
Ja, und 2021, so war jetzt jedenfalls die Hoffnung vieler, sollte eigentlich doch das Jahr werden, in dem die Veranstaltungsbranche schrittweise zur Normalität zurückkehren kann. Stattdessen wurden und werden aktuell wieder zahlreiche Festivals und Tourneen coronabedingt abgesagt oder verschoben.
Was also muss jetzt passieren, um den Fortbestand dieser Branche und dessen, was wir lieben, Live-Musik nämlich in all ihren Ausprägungen zu gewährleisten? Wie geht es den Menschen, die ihr Geld mit Musik verdienen? Wann können wir wieder Club-Gigs und Festivals erleben? Was schließlich gibt es für Konzepte und Ideen und was wird sich künftig ändern?
Darüber wollen wir jetzt 2 Stunden lang sprechen. Wir, das sind Silke Super
und Thorsten Groß.
Und wir freuen uns auf diese Gäste.
Jan Müller hat 1993 gemeinsam mit Arne Zank und Dirk von Lozo Tokotronic gegründet und spielt bis heute in dieser wegweisenden Hamburger Diskursrockband, mit der er bislang 12 Studioalben veröffentlicht hat. Eine einzigartige Karriere, die 2020 mit einer besonderen Live-Retrospektive gefeiert werden sollte. Aber die Konzerte mussten, wie so viele, abgesagt werden. Außerdem ist Jan seit einiger Zeit Gastgeber der Podcast-Reihe Reflektor und hat als Familienvater, wie so viele von uns zuletzt, eher unfreiwillig Expertise in den Themenfeldern Homeschooling und Vereinbarkeit von Homeoffice und Familie erworben. Darüber und über vieles andere werden wir sprechen. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Ja, hallo, schönen guten Abend. Danke für die Einladung.
Sehr gern.
Julia Gutzend wiederum hat seit 2005 beim Melt Festival gearbeitet und lange Zeit als Bookerin zahlreiche Tourneen und Konzertreihen organisiert. Seit einigen Jahren arbeitet Julia nun als Festivalbookerin bei dem Unternehmenskonglomerat Good Life in Berlin und ist dort für Festivals wie weiterhin das Melt, Superbloom, aber auch das Lollapalooza Berlin zuständig. Nicht zuletzt setzt sich Julia aber auch für Gleichberechtigung in dieser immer noch sehr stark männerdominierten Branche ein und hat zuletzt mit MitstreiterInnen die Agentur MISC gegründet, die Unternehmen in den Themenfeldern Diversität und Gleichstellung berät. Wenn Sie da mal Beratung brauchen, können Sie sich also auch an Julia Gutzend wenden. Herzlich willkommen, liebe Julia.
Hallo, ich freue mich auch dabei zu sein. Danke für die Einladung.
Ebenfalls dabei ein Mann, ja, da muss man sagen, Festivals sind schließlich sein natürliches Habitat, Stefan Tanscheid nämlich. Nachdem er in seiner Heimatstadt Mönchengladbach lokale Konzerte organisiert hatte, wurde er Eventchef beim Musikmagazin Visions und ging später nach Hamburg zur FKP Scorpio. Scorpio richtet unter anderem die Festivals Hurricane und Southside aus und ist mit über 3000 Shows im Jahr, zahlreichen weiteren internationalen Festivals und Büros in 11 Ländern einer der größten Konzertveranstalter Europas. Seit 2013 führt Tanscheid die Geschäfte von FKP Scorpio gemeinsam mit dem Firmengründer Volkert Koopmans. Und hier war zuletzt vor allem Krisenmanagement gefragt. Auch dir herzlich willkommen, lieber Stefan.
Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und das war längst noch nicht alles. Im weiteren Verlauf der Sendung, das ist unsere Stammcrew, so nennen wir sie jetzt mal, sind uns noch die Sängerin Mieze Katz von der Gruppe Mia zugeschaltet, die Künstlermanagerin Katharina Köhler, die die Band Deichkind unter anderem betreut, der Produktionsleiter Danny Rau und ganz am Ende der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Aber erstmal zu euch hier in der Stammrunde. Erstmal vielleicht an euch, Julia und Stefan. Die vergangene Woche wird für euch in einer Abfolge von sehr vielen schmerzhaften und anstrengenden Wochen, denke ich mal, seit Beginn der Pandemie eine besonders schmerzhafte gewesen sein. Ihr musstet schon wieder Festivals absagen oder verschieben. Nachdem ihr, Stefan, mit Scorpio am Mittwoch das Hurricane und Southside abgesagt habt, folgte Good Life Donnerstag, wenn ich richtig aufgepasst habe, mit der Absage von Melt und Splash. Vielleicht erstmal du, Julia, wie schwer ist euch das gefallen und vor allem, wie lange war es im Hintergrund für euch eigentlich schon klar?
Ja, ich würde mal sagen, wir haben schon noch die ganze Zeit gehofft und wir haben die Hoffnung auch nicht ganz aufgegeben. Wir haben ja die Festivals nicht abgesagt, sondern haben bisher nur gesagt, dass sie zu dem geplanten Zeitpunkt nicht stattfinden können. Aber wir versuchen natürlich später im Laufe des Jahres noch was mit den Festivals zu machen. Es ist mir persönlich, ich kann nur für mich sprechen, nicht so schwer gefallen, weil ich schon vorhergesagt habe und mich darauf eingestellt habe, dass die Festivalsaison 2021 nicht stattfinden wird, weil ich mir dachte, lieber bereite ich mich emotional darauf vor und freue mich später, wenn es doch stattfindet, als dass ich dann wieder in ein Loch falle, wie das letztes Jahr passiert ist. Und ich bin jetzt auch ganz froh, dass ich tatsächlich darauf vorbereitet war. Aber es ist natürlich sehr schade.
Okay. Und Stefan?
Ja, mir ist es dann wieder erwartend doch sehr schwer gefallen, weil es war natürlich absehbar. Wir haben uns länger darauf vorbereiten können und aufgrund der sehr unsicheren bestehenden Infektionslage war eigentlich auch keine andere Entscheidung zu erwarten. Nur als man dann die Absage tatsächlich ausführen musste, als wir sozusagen auf den Knopf gedrückt haben und das im zweiten Jahr in Folge eine Verschiebung ins Jahr 22 wirklich dann rausgegeben haben, tat es schon nochmal weh und dem Team auch. Denn letztes Jahr haben wir eine sehr große Solidarität erfahren. Das haben wir dieses Jahr auch wieder glücklicherweise. Nur haben wir uns natürlich im letzten Jahr niemals träumen lassen, dass wir nochmal in die Situation kommen, alles ein weiteres Jahr schieben zu müssen. Und wie gesagt, als es dann wirklich schwarz auf weiß vor uns lag und wir das gesehen haben, war es natürlich doch nochmal schwer für das Team und mich und alle Beteiligten.
Absolut bitter. Man muss ja auch alle KünstlerInnen und sämtliche Beteiligten einzeln informieren, mit allen in Austausch treten. Das vielleicht nochmal kurz dazwischen. Ich meine, was für einen großen Umfang, es findet zwar nichts statt, aber was für ein Ausmaß nimmt das bei euch inzwischen an in euren Agenturen, das permanente Neuorganisieren, Absagen, Verschieben und so weiter. Das muss ja ein wahnsinniger Aufriss sein. Stefan, du vielleicht zuerst.
Ja, wir machen nichts anderes. Wir haben natürlich Anfang des Jahres schon angefangen, mit den ganzen Künstlerinnen und ihrer Entourage Gespräche aufzunehmen über mögliche Neubuchungen oder Verschiebungen in das Jahr 2022. Wollten das in dem gleichen Dreieck aus Solidarität, was wir auch 2020 schon angewendet haben, wieder tun. Damit meine ich die Veranstalter, Veranstalterinnen, unsere Fans und die Acts, weil die ja auch keine Gelegenheit hatten, ihre Kunst zu performen oder Einnahmen zu erzielen. Nicht zu vergessen, die ganze Wertschöpfungskette, die bei uns hinten dran hängt, aus den ganzen Firmen, die für Veranstaltungen, die erfolgreich durchgeführt werden wollen, sehr wichtig sind. Und ja, unser Team hat eigentlich jetzt ein Jahr lang nichts anderes gemacht. Wir machen ja auch sehr viele Tourneen neben den großen Festivals. Da sind Tournee-Themen teilweise 4 bis 5 Mal verlegt worden. Und das macht natürlich irgendwann keinen großen Spaß mehr. Währenddessen natürlich auch alle Quellen, aus denen man normalerweise die positive Energie und die Leidenschaft zieht und warum wir das alles machen, natürlich auch versiegt sind mittlerweile. Und das gibt dann schon so eine Melange aus einem gewissen Frust, die man nicht ganz verleugnen kann.
Julia, an der Stelle vielleicht nochmal eine Frage. Ich höre das oft von Bekannten, die nicht so ganz tief drinstecken. Die Leute wundern sich manchmal so ein bisschen, dass aus ihrer Sicht die Sachen sehr kurzfristig verschoben werden. Die Festivals wären ja jetzt in wenigen Wochen schon gewesen. Gibt es da einen besonderen Grund für? Also hofft ihr dann tatsächlich bis zum letzten Moment es vielleicht doch noch machen zu können? Oder hat das eher Gründe, dass ihr auf die behördliche Verbotslage warten müsst sozusagen?
Ja, beides so ein bisschen. Also die Sache ist die, dass wir natürlich versuchen, es so weit wie möglich hinauszuzögern, weil wir natürlich hoffen, dass es am Ende dann doch noch stattfinden kann und sich die Situation nochmal ändert, weil es ändert sich ja die ganze Zeit die Sache. Und man hat ja auch gehofft, dass die Impfungen dann schon so weit sind, dass die Festivals tatsächlich stattfinden können.
Absolut. Vor dem Hintergrund wahrscheinlich auch Jan Müller. An so einem Tag wie heute, wo dann AstraZeneca-Impfstoff nochmal verhängt wird, da brechen vermutlich im Kopf von VeranstalterInnen gleich nochmal so 50 theoretische Konzepte für den Herbst zusammen. Wie ist es aber für euch, für eine Band wie Tokotronic, Jan? Das bedeutet für euch ein weiteres Jahr ohne zumindest Festivaleinnahmen von großen Festivals. Wie wichtig ist es für euch, auch wirtschaftlich durchaus, abgesehen davon, dass es wahrscheinlich wahnsinnigen Spaß macht, einmal im Jahr oder jedenfalls regelmäßig auf so ganz großen Festivals wie Rock am Ring oder dem Hurricane zu spielen?
Für uns ist der Wechsel von, eigentlich sind wir eine Clubband, wir spielen nicht in Hallen zwischen 1000 und 3500er Größe, aber auf Festivals stattzufinden ist aus verschiedensten Gründen natürlich sehr interessant für uns. Einmal persönlich, was man da alles an Bands sieht und auch in größere Zusammenhänge zu kommen und zu schauen und von Menschen gesehen zu werden, die uns vielleicht sonst noch nicht so wahrgenommen haben. Und es war aber eigentlich von vornherein klar, dass wir dieses Jahr, auch wenn die Festivals stattgefunden hätten, dort gar nicht gespielt hätten, weil ja die ganzen Billings vom letzten Jahr auf dieses Jahr verschoben wurden. Und wir haben uns da so eine kleine eigene Festivalwelt gebaut. Wir hatten ja unsere Reihe Let's Be Tokotronic im letzten Jahr geplant und die haben wir für dieses Jahr eigentlich erweitert. Und unsere Konzerte sind eben auch noch nicht alle abgesagt. Und
da sprechen wir später auf jeden Fall.
Ja, genau.
Da habe ich einen größeren Block vorgesehen, lieber Jan.
Aber man denkt ja weiter und ich denke ja, ah, jetzt ist das verschoben. Okay, wie sieht das für uns, für die Festivals fürs nächste Jahr aus? Also da hängt wahnsinnig viel Organisation dran und das ist echt.
Auch da gehen wir nachher nochmal rein, was das bedeutet, wenn immer so viel verschoben wird, dass danach wiederum alle Kanäle damit auch verstopft sind. Das kommt noch später am Abend, aber liebe Silke, einmal wollen wir kurz zurückblicken heute, oder?
Ja, das müssen wir ja auf jeden Fall auch. Those were the days, my friend, oder? Und natürlich wollen wir heute Abend vor allem in die Zukunft blicken. Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben und gemeinsam überlegen, welche Maßnahmen und Strategien jetzt so wichtig sind. Aber trotzdem wollen wir uns an dieser Stelle noch mal einen kurzen Moment erinnern, wie wir alle, wie die Musikindustrie überhaupt in diese Situation gelangt sind. Und dazu eignet sich niemand besser als Gesprächspartnerin als Katharina Köhler. Und die ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo,
danke für die Einladung. Ja. Liebe Katharina, ja, du arbeitest im Management der Gruppe Deichkind und hast in dieser Funktion kurz vor dem ersten Lockdown, so kann man sagen, an einer, wenn nicht der letzten, komplett abgeschlossenen Tourneen teilgenommen. Wir haben da schon mal drüber gesprochen und ich fand das so Wahnsinn, wie du erzählt hast, wie so diese drohende Corona-Gefahr so langsam aus den äußersten Wahrnehmungssphären immer mehr auch konkret in dieser Tour spürbar wurde. Und wollte ich da nochmal kurz bitten, dich dann vielleicht, ich glaube, ihr habt den Januar über geprobt und das nur so am Rand wahrgenommen und dann die Konzerte, die ihr gespielt habt, die wurden dann einzeln schon immer deutlicher sozusagen von dem, was dann kommen sollte, geprägt, oder?
Ja, genau. Also wir haben Dezember und Januar durchgeprobt und waren so ganz euphorisch, hatten Album-Release im Herbst davor und sind dann frohen Mutes auf Tour gegangen, weil man ja irgendwie den Virus zwar hörte, aber das irgendwie nicht auf sich bezogen hat. Zumindest ging es mir ganz persönlich so. Ich dachte so, ja gut, das ist weit weg. Man kennt irgendwie SARS-Viren. Die hatten irgendwie wenig mit einer weltweiten Pandemie, die unsere Live-Branche betrifft, zu tun. Und auf Tour kroch das dann tatsächlich so nach Deutschland rein. Und immer mehr Fans meldeten sich auch und sagten, spielt ihr denn eigentlich? Und wir waren natürlich in so einer abgeschlossenen Teamsituation auf Tour, ja, in so einer Blase, wo man dann Nachrichten hört und dann so, krass, jetzt kommt das irgendwie näher, dann war so Heinsberg gerade und so.
Und, der erste Corona-Hotspot halt, ne?
Genau, der erste Corona-Hotspot und man hat sich immer gefragt, wie gehen wir damit um, müssen wir jetzt gerade reagieren? Man muss sagen, es war im Februar unsere Tour, ne? Also das letzte Konzert war dann 7. März in Hamburg. Und wir merkten dann einfach, je mehr der Virus so nach Deutschland kam, desto mehr Leute kamen dann auch nicht zu den Konzerten. Also in Köln, was ja sehr nah dann an Heinsberg dran war, hatten wir dann so eine No-Show-Rate, glaube ich, von 16% oder 18%. Das heißt, Leute haben ein Ticket gekauft und sind nicht gekommen. Aber ich muss auch sagen, vor Ort auf Tour haben wir das immer so halb ernst genommen. Also dann wurden Leute, wir hatten sehr viele kranke Leute auf Tour und dachten wir, okay, jetzt muss man sich mal testen. Ist das der Virus oder so? Aber genau, es fühlte sich noch sehr abstrakt an.
Aber hattet ihr konkret Fälle? Sind da irgendwelche belegt worden im Nachhinein?
Nein, also wir haben dann getestet und
gut, es war aus heutiger Sicht.
Es kostet auch 100 Euro. Also genau, es war dann so absurd, jetzt lässt sich einer testen. Aber genau, es waren alles negative Fälle und
ich erinnere, es ist auch so, dass man wahnsinnig schwer überhaupt nur an Testtermine kam damals. Ne?
Ja.
Und
ja,
du hast erzählt, ihr habt in Zürich zum Beispiel dann auch gespielt. Am nächsten Tag sollten Anne Malkantereit in der gleichen Halle, glaube ich, sogar spielen, im Hallenstadion. Ihr seid befreundet mit der Band und ihr seid abends auf, oder Deichkind sind abends aufgetreten und Anne Malkantereit sind am nächsten Vormittag schon nicht mehr über die Grenze gekommen.
Genau.
Das heißt, ihr habt irgendwie so wahnsinnig Glück gehabt, seid da immer so auf dieser Gischt sozusagen. Und dann eben Hamburg Abschlusskonzert. Und am nächsten Tag war dann, glaube ich, wirklich zumindest erstmal diese Empfehlung von Jens Spahn, bundesweit auf Veranstaltungen über 1000 Personen zu verzichten. Also das gerade noch geschafft. Trotzdem ist das Schicksal der Deichkind-Crew und aller Leute, die so für euch arbeiten, natürlich ein ähnliches, wie es generell bei allen Künstlerinnen und Künstlern in kleineren Firmen ist. Also soweit ich weiß, ihr seid auch mit dem Management auf Kurzarbeit. Und wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass es insbesondere natürlich für so Solo-selbstständige Leute, die ja für die ganze Technik, die Crew, diese ganze Live-Crew der Band eine besonders schwierige Situation ist. Das wollte ich aber noch mal einmal kurz ansprechen, denn da haben sich Deichkind so ein bisschen in der Situation, wo viele Hilfen noch nicht so klar reguliert waren, vor allem für solche Leute was Schönes einfallen lassen. Ihr habt, vielleicht erzählt ihr das noch mal kurz, eine schöne Crowdfunding-Aktion gemacht, wo man so ziemlich alles ersteigern konnte, inklusive eines Besuchs von Deichkind auf zum Beispiel meiner Party, richtig?
Exakt, genau. Ja, das war dann genau, man war ja auch so ein bisschen hilflos, muss man sagen. Und ich möchte auch nochmal betonen, natürlich sind wir sehr privilegiert gewesen, dass wir die Tour fertig spielen konnten und dass wir drei, die im Management sind, auf Kurzarbeit sind. Das ist natürlich ein riesiges Glück. Und da, ne, da waren die staatlichen Hilfen sofort da und da war Deutschland sehr gut aufgestellt, so, also wenn man an andere Länder guckt. Das heißt, wir drei hatten großes Glück, aber die Crew natürlich nicht. Und man konnte es nicht absehen, auch mit den Hilfen. Und wir sahen, wie viele an ihr Erspartes gingen, die sonst einfach durchgebucht sind, irgendwie 300 Tage im Jahr und auf Hartz IV und quasi sich irgendwie neue Jobs angenommen haben. Und dann haben wir uns überlegt, was kann man denn machen, was jetzt nicht sagt, wir machen ein Konzert irgendwann, wenn es geht, sondern was ist denn das, was man will? Und dann dachten wir, ja, man will doch nah an Deichkind sein. Und so haben wir erstmal überlegt, wir machen so sogenannte Masterclasses, bieten wir ein und haben dann mit der Plattform Start Next gesprochen und haben so eine Aktion gestartet, die ging über, jetzt weiß ich gerade gar nicht genau, ich glaube 8 Wochen.
Ja, ging relativ lang, ne? Genau. Und es ist auch permanent
noch
was passiert.
Ach ja, genau, wir wollten es, ich weiß es, Anfang Dezember das Weihnachtsgeschäft noch mitnehmen. Und die endete dann Ende Januar und genau, wir haben dann fast 130.000 Euro eingenommen.
Wow.
Was total toll natürlich ist, wenn man dann wieder denkt, okay, wir haben so viele Leute in der Crew, also wenn wir auf Tour sind, sind das 70 Personen, darf man nicht vergessen.
Reicht nicht ganz
das
für alle.
Das ist jetzt genau, wir haben das für die Stammcrew, haben wir dann das so genannt, also die Leute, die sehr lange für uns arbeiten und immer dabei sind. Da bleibt dann auch nicht viel übrig. Das ist dann eher eine.
Das kann ich alles ersetzen, sicherlich, aber ich finde es eine wahnsinnig sympathische und charmante Aktion. Ja. Ich danke dir sehr, dass du heute nochmal darüber berichtet hast. Grüß die Band ganz lieb und du hast vorher erzählt, du bist ein bisschen erkältet. Umso mehr freue ich mich, dass du trotzdem da bist. Aber dir auf diesem Wege gute Besserung und alles Gute für euch.
Mach's gut. Schöne Sendung noch.
Bis bald.
Tschüss,
danke. Tschüss.
Wundervoll. Deichkind war übrigens auch mein letztes Konzert vorm Lockdown. Also das letzte, was ich noch so erleben oder dem ich beiwohnen durfte. Ich habe das in allerbester Erinnerung, muss sagen, da ging so eine Party ab, hätte man geahnt. Es ist das letzte Konzert für erstmal unabsehbare Zeit. Herrje, wie werden wir dann durchgedreht?
Live, der Talk von Radio 1 und Rolling Stone.
So sieht's aus. Sie hören Back to Life, den gemeinsamen Talk von Radio 1 und Rolling Stone. Um das nochmal ausdrücklich zu wiederholen, denn es ist eine wichtige Sendung, eine schöne Zusammenarbeit. Und die große Geschichte zum Thema, die können Sie in der aktuellen Ausgabe des Rolling Stone lesen. Bei uns sind die KonzertveranstalterInnen Stefan Tanscheid und Julia Goodsend von FKP Scorpio und Good Life sowie Jan Müller von Tokotronic heute die festen Gesprächspartner. Wir schalten aber noch etliche Gäste zu, so wie vorhin eben Katharina Köhler vom Deichkind Management.
Ja, und ich wende mich gleich nochmal an euch, Stefan Tanscheid und Julia Goodsend in erster Linie und dann gleich aber auch wieder Jan Müller. Nachdem die Einnahmen für KünstlerInnen durch Plattenverkäufe im Zuge der Digitalisierung in den letzten 20 Jahren ja zunehmend zurückgegangen waren, galt so der Live-Bereich, euer Veranstaltungsbereich, wurde oft so beschrieben als einzige Insel der Glückseligen, ne, wo man nur noch live verdient man Geld, was sicherlich auch stimmt. Aber was denkt ihr so, wenn ihr auch mit Blick auf kleinere Konzerte, auf Club-Tourneen und so weiter und so fort, ich meine, für die Gegenwart gilt's schon gar nicht, aber wie ist die Realität in eurer Branche und wie sehr wurde die tatsächlich korrekt getroffen, Stefan, durch diese Zuschreibung?
Naja, getroffen wurde unsere Branche in jeder Hinsicht. Wir waren die Ersten, die ihren Job nicht mehr machen durften. Wir werden wahrscheinlich einer der Letzten sein, die ihren Job dann wieder aufnehmen können irgendwann. Mit Blick auf den schleppenden Impffortschritt und so weiter wird das wohl auch noch eine ganze Weile dauern. Für uns ist ganz klar, dass das Schutz der Bevölkerung und unserer Fans natürlich ganz oben ansteht. Aber wir haben natürlich eine Katastrophe in der Branche. Es ist ein richtiges Problem, was sich natürlich in die letzten Glieder mit, das ist ja häufig aufgerechnet worden, mit 1,5 Millionen Menschen in diesem Land, wenn man wirklich alle dazu zählt, halt hart niederschlägt. Und je länger es dauert, desto schwieriger wird es. Es gab diverse Hilfen, das haben wir eben ja auch schon gehört. Die waren teilweise passgenau, teilweise nicht so passgenau. Aber am Ende ist es natürlich ein Riesenproblem. Und was wir eben auch schon hatten, es wird einen riesigen Stau an Kunst in jeder Form geben. Und sobald Kultur wieder möglich sein wird, werden wir ein relatives Überangebot haben. Und für die, die dann noch durchgehalten haben, wird es dann zwar wieder viel zu tun gehen, aber es gibt auch viele junge Künstler, die jetzt ihre Plattform nicht finden und viele Dinge, die einfach nicht stattfinden und auch verloren gehen werden auf lange Sicht.
Ja, wo ich auch so ein bisschen gerade hin wollte, Stefan oder Julia dann jetzt, also jetzt mal überspitzt und bewusst ein bisschen provokativ gesagt, nachdem ja immer behauptet wurde, dass live so wahnsinnig viel Geld verdient wird, wie voll ist denn dann sozusagen eure Kriegskasse auch im Vorfeld gewesen, um das abzupuffern, Julia? Oder ist es nicht eher so, dass die Margen bei so großen Konzerten noch relativ gering sind und das kleinere Tourneen noch nie unbedingt sich so sehr gerechnet haben?
Also ich bin nicht in der Unternehmensführung, deshalb kann ich tatsächlich nicht sagen, wie voll unsere Kassen waren. Und das möchte ich, glaube ich, auch gar nicht im Radio sagen. Es ist aber tatsächlich so, dass für viele KünstlerInnen und auch VeranstalterInnen das eine absolute Katastrophe ist und da auch ganz viele dran pleite gehen, besonders wenn die Hilfen eben nicht fließen. Und das hat ja bisher von dem, was ich gehört habe, auch nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Ich habe gestern noch mal mit einem Kollegen von mir von Alarmstufe Rot.
Das ist die Initiative, ne? Zusammenschluss verschiedener einzelnen, so ein Aktionsbündnis verschiedener Verbände, ne? Für die genau, Hörerinnen und Hörer, die das nicht kennen.
Genau, das Solo-Selbstständige unterstützt und oder unterstützen möchte und Aufmerksamkeit auf die Situation der Solo-Selbstständigen in der Kulturbranche lenken möchte eben. Und der hat mir auch erzählt, dass zum Beispiel, wenn man DJ ist, der hauptsächlich im Ausland auflegt, man überhaupt gar keine Hilfen bekommt, weil die Hilfen nur greifen für Veranstaltungen im Inland. Und das bedeutet für viele Leute natürlich auch, die künstlerisch tätig sind, dass sie einfach einen Einkommensverlust von 100% haben.
Ich weiß nicht, wolltest du nicht eigentlich eher drauf hinaus, lieber Thorsten, dass es so, es ist einfach nicht so gesetzt, wenn ein Künstler einen großen Veranstaltungsraum ausverkauft, dass er dann mit einem Sack voll Geld nach Hause geht. Ja. Also in Vor-Corona-Zeiten. Sorry. Ja, Stefan, sehr gerne.
Ich wollte nicht dazwischen reden, ich wollte nur noch was ergänzen dazu. Ja. Ich habe natürlich die, kann natürlich zu den Zahlen was sagen, was Thorsten schon anmoderierte, ist absolut korrekt. Die Margen sind relativ gering. Im Vergleich zu anderen Branchen ist es sogar fast unseriös, was wir betreiben, muss man ehrlicherweise sagen. Aber wir lieben das, wir haben uns auch nie darüber beschwert, aber das ist natürlich ein Teil dessen, der sich jetzt in irgendeiner Form niederschlägt. Mit kleinen Clubtouren ist generell nicht viel zu verdienen und die großen Konzerte sind margenarm. Das heißt, man muss die letzten Jahre schon sehr gut gewirtschaftet haben, was bei uns glücklicherweise der Fall ist, auch wenn wir dieses Jahr auch Millionen verlieren werden, um das durchzustehen in dieser Pandemie. Weil die Hilfen, die ausgerollt wurden, helfen manchen, aber längst nicht allen.
Wir sprechen noch umfangreich übrigens über die Hilfe, das Hilfen später, deshalb ist Silke vielleicht nochmal dazwischen. Mich interessiert vielleicht auch nochmal für die Hörerinnen und Hörer, du hast es gerade gesagt, Stefan, grundsätzlich ist es ja so, dass es 3 so sehr große und auch immer größer gewordene in den vergangenen Jahren internationale Multis, kann man so sagen, sozusagen gibt, die den Konzertmarkt so ein bisschen dominieren. Das ist die Anschutz Entertainment Group, Live Nation und dann wiederum Eventim, insbesondere hier in unseren Breiten und auch FKP Scorpio, nämlich die Firma, der du vorstehst, lieber Stefan, und deren Namen ich normalerweise im Schlaf aufsagen kann, wie du weißt, gehört ja, zu Eventum. Jetzt gibt's die Befürchtung natürlich bei vielen Leuten, dass solche größeren Firmen vielleicht die Krise ein bisschen besser, wenn auch nicht unbeschadet überstehen, dass aber die kleinen, unabhängigen Veranstalter und Spielstätten und eben auch diese kleinen und mittleren Künstlerinnen und Künstler da doch ja eventuell auf der Strecke bleiben. Teilst du diese Befürchtung? Inwiefern ist das überhaupt in eurem Interesse, dass nicht dann, sagen wir mal, zum Beispiel das SO36 hier in Berlin demnächst die Live Nation Arena ist und wie sehr beschäftigen euch solche Gedanken?
Also Gott bewahre, das wollen wir natürlich nicht. Ich glaube, dass Kultur auf allen Ebenen eine große Diversität braucht und auch verträgt. Und wir sind auch nicht darauf aus, nur weil wir die Krise vielleicht einen Ticken besser überstehen als andere, jetzt Leichenflatterei zu betreiben. Das ist etwas, was ich völlig widerlich finde, diesen Gedanken. Und das ist auch kein Prinzip oder keine Policy, der wir folgen. Wir versuchen das Ganze mit dem sehr ruhigen Ansatz, den wir auch sonst immer haben, durchzustehen. Wir gucken sehr auf unsere Kosten, wir gucken sehr auf unser Team und auch die Partnerinnen und Partner, die wir an unserer Seite haben. Und ansonsten versuchen wir das Schiff um die Klippen zu steuern gerade, damit wir irgendwann wieder wo ankommen, wo wir sein wollen und wo das Ganze auch wieder stattfinden kann, wie wir das mal geliebt haben. Und es geht wirklich nicht darum, jetzt Dinge zu übernehmen, aufzukaufen oder unsere Karten dann auszuspielen. Wenn uns jemand um Hilfe bittet oder uns anspricht, kann man immer über alles reden. Wir sind für alles offen. Aber ich glaube, dass Kultur auf allen Ebenen, vom kleinen Club, vom kleinen Punkerladen bis hin zur großen Arena und den ganzen nationalen, internationalen Acts in jedem Genre und so weiter, unbedingt so erhalten bleiben muss, wie es vorher war. Und es sollten sich die Großen wie die Kleinen sehr dafür einsetzen, dies zu schützen.
Julia, erkennst du da vielleicht auch eine kleine Lehre aus dieser Krise, die sich eventuell sogar darüber hinaus fortsetzt? Es gab, glaube ich, jetzt tatsächlich eine ganz gute Solidarität auch unter VeranstalterInnen und unterschiedlichen Firmen, die sonst teilweise doch, sehr, es gibt ja doch einen Konkurrenzdruck in der Branche, ne? Das darf man, glaube ich, nicht verschweigen. Es geht schon, das ist teilweise sicher sportlich, aber es geht schon auch darum, irgendwie die Bands ab. Also diese geringen Margen, Stefan Tantscheid hat es gerade erklärt, die sorgen schon, glaube ich, auch dafür, dass immer ein gewisser Druck in der Branche ist. Erkennst du da vielleicht einen Wandel oder würdest du sagen, dass sich jetzt eine besondere Solidarität in dieser Corona-Pandemie-Lage untereinander entwickelt hat, die es vorher so nicht gab, oder liege ich damit vollkommen falsch?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde gar nicht, dass die Konkurrenz da so unglaublich groß ist. Ich habe da die Mentalität, dass es genug KünstlerInnen für alle gibt. Und es ist tatsächlich auch so, dass Stefan und ich, wenn wir uns auf Branchen-Events treffen, oft zusammen Bier trinken gehen und Bands zusammen gucken. Es gibt ja auch zum Beispiel Europe, die Europäische Festivalvereinigung, wo ganz viele europäische Festivals zusammenkommen und auch vor der Krise schon über Probleme gesprochen haben und über Chancen. Das heißt, ich fand überhaupt nicht, dass es in der Live-Branche so eine wahnsinnig große Konkurrenz gibt, sondern fand schon immer, dass es eigentlich dass man sehr freundschaftlich miteinander umgegangen ist, muss ich sagen. Ich finde aber trotzdem, dass die Krise eine Chance birgt, für alle Beteiligten die Arbeitsbedingungen in der Live-Branche zu verbessern, weil da ist es schon tatsächlich so, dass man eben sehr viel arbeitet, sehr viel Überstunden macht. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen jetzt gemerkt haben, dass sie diese Entschleunigung, die mit der Krise jetzt gekommen sind, dass die auch ihre Vorteile hat. Und gerade das mit dem Homeoffice ist eine Sache, von wo mir sehr viele Leute aus der Musikbranche sagen, dass sie das eigentlich nach der Überstehung der Pandemie beibehalten wollen. Und ich hoffe eben, dass sich solche Dinge in der Musikbranche ändern.
Okay. Ja, diese Möglichkeit des Homeoffices, das merken wir so als Radiotätige auch. Das beschleunigt sich vielleicht. Das ist eine der wenigen guten Dinge, die vielleicht Corona uns so bescheren, dass diese Entwicklung da pandemiebedingt ein bisschen schneller geht. Aber ich wollte mal Jan dazu holen. Wie erlebst du denn die Branche überhaupt so aus Künstlersicht?
Wie meinst du das jetzt? Ganz global oder
was? Nee, es ist ja so sagen wir mal, es ist ja ein recht kapitalistisches Prinzip im Ganzen, ne? Und damit hat ja so eine Band wie Tokotronic, also ich will jetzt nicht sagen große Probleme, aber ihr beschäftigt euch mit sowas ja schon sehr, sehr gerne. Wie erlebt ihr das?
Ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Ich bin ganz im Gegenteil, ich bin sehr froh und sehr stolz, dass wir als Popband mit anspruchsvollen Inhalten durch unser Publikum finanzieren können und nicht auf Fördertöpfe angewiesen sind. Und ich habe das eigentlich immer als extrem positiv erlebt, die Konzertbranche, weil schon bevor ich selber eine Band gespielt habe, bin ich natürlich als Jugendlicher gerne auf Konzerte gegangen und ich habe nun erlebt, wie sich das immer weiter professionalisiert hat. Also wenn ich mal vergleiche unsere Auftritte bei den großen Festivals in den 90ern, und verglichen mit den 10er Jahren, ist eine ganz andere Welt, was da an Technik und Licht steht. Und ja, und ich finde das super. Also wir sind ja bei diesen ganz großen Events auch eigentlich nur so Soundgäste dann. Und aber natürlich kennen wir die ganzen Veranstalter und ja, es ist eine sympathische Branche. Es sind alles Leute, die das mit viel Idealismus und Überzeugung tun. Und natürlich steckt andererseits viel Geld dahinter, das ganze Sponsoring. Man steht da vor irgendwelchen Bierreklamen auf der Bühne. Aber gut, das ist eben so. Dafür ist es einfach, ist man nicht von irgendwelchen Kommissionen abhängig. Und das schätze ich sehr, sondern vom Publikum.
Aber lieber Jan Müller, es zeichnet dich sehr aus, dass du den Scheffel immer so ein bisschen unter das Licht stellst. Ich muss es aber jetzt mal einmal sagen. Also als Soundgäste habe ich Tokotronic bei großen Festivals noch nie empfunden, sondern da stehen ja durchaus auch einige tausend Leute und freuen sich und das ist ja auch gut so.
Klar, nein, aber ich meine so, wenn man jetzt Rock am Ring oder sowas nimmt, ne? Also
im direkten Vergleich zu Rage Against the Machine, meinst du?
Ja, klar, okay. Nein, wir sind Profis, ja. Das ist schon klar.
Nein, aber ihr seid ja auch eine Band, die einfach geliebt wird und da auch ihr Publikum findet, das wollte ich damit sagen.
Okay, danke.
Unter anderem auch schon durchaus immer wieder mich in den vergangenen Jahren. Ja, wollen wir hoffen, dass es bald wieder dazu kommt und da sind wir auch schon gleich beim Thema. Wir kommen nämlich jetzt zu einer Frau, die uns auch nochmal erklären wird, wie Jan sicher später auch nochmal, wie wichtig Veranstaltungen, Festivals heute für KünstlerInnen, nicht zuletzt, wenn es um die Promotion neuer Musik geht, sind. Also das waren sie schon immer, aber letztlich ist die gesamte Musikindustrie natürlich auch weiterhin, darum ging es mir gerade auch so ein bisschen, ein zusammenhängendes Ökosystem und auch wenn Alben sich vielleicht nicht mehr so häufig gut verkaufen, wie es mal irgendwann der Fall war, kommen sie doch auf anderem Weg zu den Menschen und neue Musik, kommuniziert man immer noch am besten von der Bühne runter. Genau das war nun aber unserem nächsten Talkgast leider nicht vergönnt. 2020 sollte eigentlich das Jahr für die Berliner Gruppe Mia werden. Mit Limbo hatte die Band ihr erstes Album seit 5 Jahren aufgenommen. Am 23. März letzten Jahres sollte die Uraufführung dieses Albums im Berliner Lido stattfinden. Später dann Tournee natürlich, die eben besprochenen Festivalkonzerte auch für Mia. Musste natürlich alles abgesagt werden, keine Überraschung mehr. Und dann stand die Band vor der Frage, wie sie ihr neues Album auch noch langen Pause jetzt am besten promoten soll. Und wie in diesem Prozess kreative Lösungen entstanden sind, wird uns bzw. meiner lieben Kollegin Silke gleich die Mia-Sängerin Mieze Katz erzählen, die uns jetzt zugeschaltet ist.
Herzlich willkommen, liebe Mieze.
Das bin ich. Hallihallo, ihr Lieben. Schöne Runde habt ihr da zusammengetragen.
Ja, auch weil du jetzt dabei bist, möchte ich mal sagen. Herzlich willkommen nochmal. Also kurz vorab, ihr habt zunächst alle Konzerte auf 2021 verschoben im letzten Jahr. Wie optimistisch seid ihr, Ende Mai tatsächlich auf Tour gehen zu können?
Null. Also ich glaube, also unsere, was wir hoffen spielen zu können, ist Herbst, Winter, und wir können auch auf Zuruf reagieren und gerne im Sommerfestival parat stehen. Wir haben letzten Sommer schon wirklich schöne Festivals spielen können unter den gegebenen Hygienebedingungen, und ich finde es total toll, dass Veranstalter sich so einen Kopf machen, und hoffe, dass sie auch in diesem Jahr wieder der eine oder andere so mutig ist. Wir sind auf jeden Fall da, wir haben Bock zu spielen, und Thorsten, du hast es schon gesagt, Limbo muss unter Menschen. Es muss gespielt werden.
Das hätte man schöner, das wäre auch eine schöne Überschrift gewesen für das ganze Gespräch, oder Limbo muss unter Menschen. Was bedeutet das für eine Band wie euch, wenn eine Albumkampagne wie die eben zum Album Limbo von euch, Mia, nicht live befeuert werden kann, ganz konkret?
Absolute Vollkatastrophe. Abgesehen davon, dass ich es auch wichtig finde, in so schlechten Zeiten gute Musik zu hören, und die haben wir nur geliefert und mit Liebe auch veröffentlicht, ist uns im Grunde genommen die Grundlage unterm Boden weggerissen. Ne? Also wer Mia kennt, der weiß, wir gehören auch auf die Bühne, und die Musik, die wir schreiben, das ist einfach Live-Musik. Wir verbinden Menschen, wir transportieren ein Lebensgefühl, und das ging alles irgendwie nicht, als ob mir jemand so einen Arm abschneidet oder vielleicht sogar beide. Also es ist irgendwie hart, vor allen Dingen, wir haben sehr gut Tickets verkauft, die Leute haben Lust, dieses Album mit uns zusammen zu feiern und zu hören, und alle sitzen irgendwie so auf glühenden Kohlen, und wir wollen da raus. Wir hatten es vorhin, die Staatshilfen, für manche waren sie passgenau, für Mia leider nicht. Super schade, aber auch hier hoffen wir, dass weitergedacht wird und hier nicht aufgehört wird zu denken, wenn es darum geht, die Veranstaltungsbranche und uns KünstlerInnen zu unterstützen, realistisch.
Okay. Ihr habt euch dann, zumindest was so Teile angeht, selbst geholfen. Ihr habt unter anderem die interaktive Streaming-Sause-Limbo veranstaltet, so wie ihr es genannt habt, mit dem Tagesschausprecher Thorsten Schröder, dem Moderator Nils Buckelberg und vor allem über 800 zahlenden Fans, die in Splitscreen, wie so in so einer Videokonferenz, zugeschaltet waren. Das heißt, die Leute haben zahlend euer Konzert, eure Performance sehen können, aber ihr habt die Zuschauer eben auch gesehen. Wie habt ihr das als Band erlebt?
Es war grandios. Es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, die ich nicht missen will und die ich auch meinen Kollegen absolut und Kolleginnen wärmstens empfehlen kann. Das Geile an dieser Technik ist, sie funktioniert nahezu latenzfrei, und es ist eben, wie du gerade beschrieben hast, Silke, die Leute gucken nicht einfach stumpf auf ein Konzert und konsumieren, sondern wir sehen sie, kommunizieren mit ihnen, sagen, hey, geiles Kostüm angezogen für heute Abend, oder jetzt setze ich mal vernünftig hin oder stehe auf und tanze. Also dieses Interaktive, was so ein Konzert auch so einmalig macht, das konnten wir richtig leben, und wir haben den Berliner Kneipenchor am Start gehabt, wir haben Jan Plefke einladen können, der wahrscheinlich überhaupt nur kommen konnte, weil Corona war, sonst wären die wahrscheinlich auch auf Tour gewesen, und wir haben Valentin auch mit präsentiert, eine ganz tolle Newcomerin, die sich bestimmt auch fragt, wie komme ich jetzt eigentlich an meine Leute, weil wir würden Valentin sehr gerne mit auf Tour nehmen, aber es muss natürlich dafür wieder losgehen.
Aber es ist übrigens für unsere Hörer und Hörerinnen, auf YouTube zum Beispiel, zumindest in eingedampfter Version zu sehen, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war super gerührt, als ich da nochmal reingeguckt habe, weil man merkt so, wie euch das auch nahe geht, und es ist sehr analog. Ich habe in der letzten Woche ein Interview geführt mit Chantel, international erfolgreicher Produzent, hier Disco Partisani Balkanmusik, und
doch.
Ja, ich sag's nur für den einen oder anderen Hörer oder die Hörerin, die jetzt sagt, welcher war das noch? Und der hat zum Beispiel gesagt, also als DJ so irgendwie im Internet irgendwelche Sets aufzulegen und überhaupt keine Interaktion mit den Leuten zu haben, für die man das macht, ist für ihn wie schlechter Sex. So. Und das war dann in der Gegenthese so, ich habe bei eurem kleinen Mitschnitt von eurer interaktiven Streaming-Sause Limbo, ich habe mir ist das Herz aufgegangen, weil man einfach so komplett sieht, Mieze, wie wichtig das für Künstler so ist, dass da einfach Austausch ist mit den Leuten. Das ist nicht so, ne? Also ihr könnt da nicht einfach ins Netz raussenden und hoffen, dass was passiert. Auch bei den Wohnzimmerkonzerten war es ganz oft so. Ich erinnere mich an Frank Spilker, der dann irgendwie gesagt hat, ach so, ich stelle mir vor, ihr klatscht jetzt, aber leider höre ich ja nichts. Ne? Es ist so unglaublich schwierig. Was ich kurz wissen wollte, ist, vielleicht weißt du es, aber ihr habt es für 800 Leute gemacht. Ist das so ein Limit? Mehr geht technisch nicht oder könnte man das aufstocken?
Es waren mehr, aber ganz ehrlich, ich müsste auch noch mal fragen, wie viel genau. Hätte ich das gewusst, hätte ich das jetzt gar hier ordentlich vorbereitet. Ihr müsst auch wissen, ihr Lieben, wenn ihr das noch mal sehen wollt, dieses Konzert gibt es on demand. Also quasi Limbo und Best of Mia könnt ihr sehr gerne euch live reinziehen. Eben diese Streaming-Sause. Bitte tut das. Bitte guckt es euch nochmal an. Wer Sehnsucht hat nach live, der kann hier glücklich
das
werden.
Das ist as good as it gets dieser Tage. Das muss man mal sagen. Aber nur mal kurz, nicht, dass die Leute jetzt denken, oh, da haben 800 Fans bezahlt. Jetzt haben wir Mia erstmal so übers Jahr gerettet. Ist sowas wirtschaftlich überhaupt erträglich oder habt ihr das im Prinzip so als Nullrechnung gemacht, um einfach endlich mal wieder Interaktion mit euren Fans zu haben?
Also das ist keine Alternative jetzt quasi zu einem zu einer Live-Tour oder so. Es kann, man kann es ergänzend machen, weil man ja eben auch total geile andere Sachen machen kann, wie Leute von irgendwo zuschalten. Aber dadurch, dass es so ein Pilotprojekt war, haben wir da einfach Monate reingesteckt, das vorzubereiten und haben vor allen Dingen erstmal in dieses Event investiert. So, das, weil wir auch die Sehnsucht danach hatten. Insofern das lukrativ zu gestalten, das kann aber auch noch eine Aufgabe sein. Wenn das jetzt noch länger so geht, Leute, dann müssen wir dann über nachdenken.
Also wird die Frage, ne, inwiefern solche Performanceformen vielleicht sogar die Corona-Zeit überleben, wenn man denn mit guten Sachen um die Kurve kommt, die auch funktionieren und die sich natürlich vor allen Dingen irgendwie auch rechnen. Ich möchte noch mal kurz im Gespräch ein bisschen zurückspringen, entschuldigt, aber du hast anfangs erwähnt, Mieze, dass die Förderungsgelder für viele passgenau waren, für euch als Band nicht funktioniert haben. Wir werden das natürlich im Gespräch noch mal vertiefen, aber du bist ja nur jetzt temporär hier zugeschaltet. Inwiefern hat es für euch warum als Band Mia nicht gereicht oder euch erreicht oder geholfen?
Weil die Hilfen von Menschen gestrickt werden, die nicht genau Einblicke haben in zum Beispiel Zahlungsmodalitäten, wie die in der Branche so laufen. Das Jahr 2019 durfte ja als Bemessungsgrundlage genannt werden. Wir haben auch zwar im Jahr 2019 eine tolle Tour gespielt, aber ausgezahlt haben wir erstmal alle anderen und die Band zum Schluss. Das heißt, wir haben uns im Jahr 2019 gar nichts ausgezahlt dafür, sondern nur die Leistung erbracht. Das ist ein Problem. Wenn du das eben im Kleingedruckten dieser Hilfen liest, dann ist es leider so, dass wir da die Arschkarte gezogen haben, was bitter ist, weil wir selbstständig sind, weil wir sind hier, wir wollen arbeiten, wir sind ja da. Ja. Also wir haben ein tolles Team und wir haben hier tolle Arbeitsplätze, und wir beten dafür, dass die alle noch da sind, wenn Corona lange verflogen ist. Und ihr hattet vorhin Veranstalter, die Großen und die Kleinen. Ich bete auch dafür, dass alle unsere Veranstalter, mit denen wir so lange schon zusammenarbeiten, durchhalten und da sind, wenn wir alle wieder spielen können.
Ja, diese Verzahnung braucht es ja irgendwie auch. Ne? Das ist mir in den letzten Monaten auch nochmal so irre klar geworden. Das ist halt so, die kleine Band von heute im kleineren Venue ist natürlich vielleicht dann der Arena-Füller von morgen, ne? Also so im klassischen Konzertablaufgefüge. Und das ist natürlich, deswegen braucht es einfach alle. Es braucht musikalisch alle mit Ecken und Kanten und den Mainstream. Es braucht die kleinen Venues und die großen. Ja, absolut.
Diese Ganzheitlichkeit, will ich nochmal kurz sagen, wurde mir auch, ich bin aus der Szene, aus der Branche, ich bin ein Teil dieser Welt und dieser 1,5 Millionen Menschen, um die es hier geht. Aber als ich bei der Alarmstufe Rot-Demo war, ich musste so heulen, ich hatte so Gänsehaut, weil auch mir trotzdem nochmal das alles, jedes Case, jeder Trucker, ich meine, wir reden auch über Menschen, die Instrumente bauen, das ist so wirklich kleinst verzahnt und ich bin froh über eine Organisation wie Alarmstufe Rot, weil sowas wird es auch in Zukunft brauchen. Und ihr hattet vorhin auch gesagt, eine Krise ist eine Chance und ich hoffe, dass wir uns gut aufstellen, dass wir auch für die Zukunft gut aufgestellt sind.
Liebe Mieze, wir werden gleich noch ganz viel, glaube ich, über Konzepte und Ideen sprechen. Das ist mir besonders wichtig. Aber jetzt hören wir mal den Song, über den wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, nämlich den Titelsong aus eurem Album. Und ich würde bedanken uns ganz, ganz lieb bei dir, dass du dabei warst. Bleib gerne noch weiter dran und hör zu, wenn du magst.
Mach ich, auf jeden Fall.
Jetzt aber hier Limbo,
für
Mia.
Die Welt.
Mach's gut, bis bald.
Liebe Grüße und danke dir. So, und jetzt Limbo muss raus in die Welt. Und wir wollen dem natürlich nicht im Weg stehen.
Limbo kommt hier über die Welt und über die Fans, so wie sich Mieze Katz von der Gruppe Mia gerade gewünscht hat. Und das war der Titelsong des aktuellen und immer noch relativ neuen Mia-Albums. Darüber haben wir gerade gesprochen und das haben wir getan in einem gemeinsamen Talk von Radio 1 und Rolling Stone Back to Life hier auf Radio 1 vom RBB. Die große Geschichte zu diesem Thema können Sie weiterhin übrigens in der aktuellen Ausgabe des Rolling Stone auch lesen, wenn Sie mögen. Hier sozusagen der Talk dazu, die Verlängerung und Ergänzung und bei uns im Studio nicht, aber zugeschaltet. Sie wissen schon, Corona sind immerhin immer noch der Konzertveranstalter Stefan Tanscheid von FKP Scorpio, die Festivalbookerin Julia Gutzind von Good Life und Jan Müller von Tokotronic. Und genau mit dir, lieber Jan, geht's jetzt auch weiter. Mir hat das gerade schon erzählt. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich für viele Bands immer Leben, was das alles so betrifft, sehr, sehr ähnlich. Wir haben gerade schon mal angefangen. Ihr hattet geplant, also letztes Jahr war, glaube ich, relativ minutiös eigentlich durchgeplant, das Tokotronic-Jahr hätte es jedenfalls werden sollen. Korrigiere mich, wenn ich es falsch aufzähle. Aber ihr wolltet eben diese Werkschau-Konzerte in Berlin und Hamburg mit den, ja, also ihr habt, muss man dazu nochmal sagen, wer Tokotronic jetzt völlig verschlafen hat, lange Jahre in Hamburg gelebt und musiziert und dann eine sogenannte Berliner Trilogie gemacht und hat dann die Hamburger Jahre in Hamburg aufführen wollen und die Berliner Jahre eben hier. Das musste abgesagt werden. Gleichzeitig erschien noch, das muss man dazu sagen, eine Best-of von Tokotronic und danach, das wäre so eine kleine, ja, ein guter Kapitelabschnitt geworden, sollte dann auch schon das neue Album kommen. Das alles hat so nicht stattfinden können. Die Best-of ist natürlich gekommen, aber die Konzerte gab es nicht. Was ist jetzt der aktuelle Stand? Wie plant ihr es jetzt?
Naja, die Konzerte kommen ja noch. Sie sind ja nicht.
Also es gibt sogar mehr Konzerte als eigentlich geplant, wenn ich mich recht jetzt, ne? Ihr habt so einfach noch, genau, ein paar draufgelegt.
Wir haben eben dieses Konzept erweitert, wie gesagt, weil wir wollten eigentlich ja im Anfang dieses Jahres unser neues Album rausbringen und dann Festivals spielen, eine Tour und Festivals spielen, so wie wir es immer machen. Und dadurch, dass die Festivals eben vom letzten Jahr auf dieses Jahr verschoben werden sollten, muss man mittlerweile sagen, war es für uns schwierig, da Plätze zu finden. Und deshalb haben wir unser Konzept Let's Be Tokotronic erweitert mit diversen Konzerten, die nun aber auch, mal sehen, was davon stattfinden wird und wann. Eigentlich soll es im Mai losgehen, aber genau, der Vorverkauf läuft auch noch Ende Mai, glaube ich. Aber man muss jetzt kein Prophet sein, um zu sagen, dass das vielleicht eher später im Jahr, wenn überhaupt, stattfindet.
Es ist schwierig natürlich. Du hast ja, mir, als wir das letzte Mal, ja, entschuldige. Ja. Du hast mir das also letzte Mal, als wir, ja, also du bist gleich wieder dran, ich wollte noch kurz noch das ergänzend einmal kurz mitgeben.
Bitte, bitte.
Wir haben, das ist, die Gäste sind zugeschaltet, sie kennen das. Ich freue mich wirklich, wenn ich mit Leuten wie Jan Müller wieder im Studio sitzen kann. Dann kann man sich nämlich vorher angucken und dann geht das alles viel, viel leichter. Aber auch so schaffen wir es. Wir haben schon mal drüber gesprochen, Jan, da hast du erzählt, dass ihr eigentlich als Tokotronic das zwar beobachtet habt, was so an alternativen Hygienekonzepten, Corona-konformen Konzerten ja auch teilweise letztes Jahr schon stattfand. Ne, da gab es ja so ein paar Autokino-Konzerne und so Picknickkonzerte und alle möglichen Sachen. Das fandet ihr auch alles grundsätzlich sympathisch für euch, aber glaube ich erstmal nicht gangbar, weil ihr das so nicht als so gut zur Band passend empfunden habt. Gibt's jetzt da auch vielleicht schon so ein kleines Umdenken? Also würdet ihr die Konzerte auch anders planen, um sie denn überhaupt spielen zu können? Oder ist das für euch weiterhin kein Weg, den ihr beschreiten möchtet?
Ja klar, man muss flexibel bleiben. Ne? Und ich glaube auch, man muss jetzt in dieser Zeit relativ spontan sein. Das, Gott sei Dank, das hat ja auch eben, wurde ja auch in den Ausführungen von Mietze sehr deutlich, Gott sei Dank sind wir alle keine Beamten als Rock- und Popmusiker und können auch spontan sein. Und ja, was ich noch sagen wollte, wir hatten aber viel zu tun jetzt in der ganzen Corona-Zeit, weil wir eben unser neues Album aufgenommen haben. Und das, ich finde ja nichts gut an dieser Pandemie, aber zumindest haben wir doch viel Zeit zum Nachdenken gehabt und das tut einer Band unseres Schlages natürlich ganz gut, wenn man Zeit hat, sich nochmal über die Sachen gewahrt zu werden. Und ja, jetzt müssen wir schauen, was kommt und wie das geht, aber
du darfst jetzt aber wahrscheinlich heute nicht exklusiv bei Radio 1 verraten, wann das Album veröffentlicht wird.
Nee, natürlich noch nicht. Aber es wird dieses Jahr passieren, da bin ich so oder so.
Das immerhin. Und auch zur Not selbst ohne Konzert. Ich glaube, das war ja eigentlich, ne? Dann irgendwann macht man es halt. Die Frage aber einmal weiter an dich, Stefan Tanscheid. Das ist ja was, womit ihr euch natürlich auch beschäftigt. Also ich glaube, man muss kein Prophet sein, wenn man sagt, dass es wohl relativ wahrscheinlich, dass in irgendeiner Form im Sommer und im Herbst vielleicht wieder irgendwie kleinere Veranstaltungen unter gewissen Hygieneauflagen idealerweise wenigstens stattfinden können. Das ziehen Tokotronic und mir in Erwägung, das zieht ihr wahrscheinlich auch als FKP Scorpio in Erwägung. Wie wirtschaftlich ist sowas dann und unter welchen Umständen kann das überhaupt gemacht werden?
Ja, große Frage. Wir haben uns im letzten Jahr dagegen entschieden, pandemiegerechte Konzerte im Sommer zu machen, weil es am Anfang ja auch ausschließlich mit Autokonzerten ging, was für uns inhaltlich überhaupt nicht in Frage kam. Das fanden wir nicht gut. Einige unserer Künstler hatten Lust drauf, die haben wir dann auch dahin gebucht, das war auch alles in Ordnung. Man muss bei uns wissen, dass wir zu 97% internationale Künstler haben, das heißt, die waren dann auch gar nicht da, das heißt, wir waren nicht wirklich gezwungen für, in Anführungsstrichen, unsere Künstler und Künstlerinnen, etwas aufzubauen dieser Art, damit sie ihre Kunst performen können. Später gab es dann nettere Geschichten, wie diese Picknickkonzerte und so weiter. Da war zumindest, ich sag mal, das Konsumieren der Kultur wieder näher dran an dem, was wir normalerweise kennen. Wirtschaftlich waren diese Konzerte alle nicht. Also ich schließe nicht aus, dass der ein oder andere einen Euro verdient hat, aber im Großen und Ganzen habe ich mit sehr vielen gesprochen, die am Ende gesagt haben, ja, eigentlich haben wir nur Geld gewechselt, eigentlich war es nur gut für unser Team und für die Supplier, die dann auch nochmal in einem schwierigen Jahr einen Euro mitnehmen konnten. Was dieses Jahr passiert, müssen wir sehen. Das hängt natürlich sehr vom Impffortschritt ab und auch wie Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte, auch mit Schnelltestverfahren und allem Möglichen, was da jetzt auf uns zukommt, vonstatten gehen können. Aber es gibt noch sehr, sehr viele Fragen um uns herum. Es ist auch so, dass alle Konzepte, die wir vorliegen, gerade nicht wirklich von der Politik angenommen und diskutiert werden. Da verweist man eher auf die Angst vor Mutanten und der dritten Welle. Also es ist sehr schwierig in diesem jetzigen politischen und gesellschaftlichen Klima, diese Dinge so voranzutreiben, wie wir es müssten, damit es dieses Jahr zu Veranstaltungen kommen könnte unter bestimmten Bedingungen, die dann auch Spaß machen am Ende.
Aber ist das nicht genau, liebe Julia, genau auch ein Teil des Problems? Also es ist natürlich so, die dritte Welle scheint anzurollen und zumindest ich bin auch der Letzte, der dann wieder alle Vernunft jetzt sofort das vorschlagen würde. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wir reiten so hinterher. Man müsste sowas natürlich vorbereiten. Und was es ja meiner Ansicht, also was es auf jeden Fall gibt, sind proaktiv betriebene Studien und verschiedene Experimente mit hygienekonformen Konzerten und so weiter und so fort, die im Grunde belegen, dass bei Einhaltung aller entsprechenden Regeln man das bis zu einer bestimmten Personenzahl relativ safe durchführen kann. Beschäftigt ihr euch damit, Julia? Arbeitet man dann im Hintergrund immer schon an so entsprechenden Konzepten, eventuell sogar für so ein Festival wie Melt, oder spielt das keine Rolle?
Wir arbeiten jetzt nicht an konkreten Konzepten für Festivals, sondern wir arbeiten eher an allgemeinen Konzepten. Da haben wir auch kürzlich mit Europe und einigen anderen also in einer Gruppe zusammen ein Konzept veröffentlicht, was auch durch die Presse ging, was ein Baukastensystem ist, wie Veranstaltungen Corona-konform durchgeführt werden könnten. Das ist aber alles Theorie, da gab es die Mutanten eben noch nicht und das ist natürlich auch abhängig davon, am Ende vom Tag, wie die Politik damit spielt und die Behörden. Und das ist im Moment natürlich noch nicht der Fall und ich denke, niemand von uns würde jetzt rausgehen und sagen, ja, jetzt müssen wir sofort wieder ein Festival machen, weil jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, weil wir wissen natürlich alle, dass jetzt im Moment nicht der richtige Zeitpunkt ist und dass gerade jetzt eben mit der dritten Welle und mit der Mutation schwierig ist alles. Aber natürlich arbeiten wir im Hintergrund daran, an Lösungen für die Situation und versuchen alles, um da weiterzukommen.
Ich habe es aber so erlebt, ich weiß nicht, wie es dann für euch sich teilweise angefühlt hat, auch Stefan Tanscheid, das ja wahnsinnig viel proaktiv von Anfang an gemacht hat. Ich muss übrigens auch sagen, alle GesprächspartnerInnen, ich habe mit über 40 oder 50 Leuten aus dieser Branche für diese Rolling Stone-Geschichte Back to Life gesprochen, das grundsätzliche Verständnis für die Corona-Maßnahmen und die Anerkennung dieser Naturkatastrophe war da komplett durchgehend vorhanden. Aber ist es nicht trotzdem ein bisschen frustrierend, wenn man diese Konzepte eben konstant ausarbeitet, ja übrigens nicht jetzt erst in diesen Tagen, wo es Mutanten gibt, sondern im Grunde seit letzten Sommer und darauf aber so wenig nur reagiert wird?
Naja, ich glaube, es gibt auch bei der Politik eine gewisse Überforderung. Zudem haben wir natürlich auch durch unser föderales System eine Problematik diesbezüglich verzeichnen müssen, irgendwie in den letzten Monaten. Das ist eine Herausforderung und ich verstehe auch, wenn Politiker nicht die Antwort auf alles haben, dass diese Situation war schlimm, die war für alle neu. Es ist vielleicht, die Diskussion ist müßig, ob wir zu bestimmten Zeiten irgendwas verschlafen oder nicht verschlafen haben oder ob Fehler passiert sind. Am Ende ist es nicht ausschlaggebend. Am Ende ist es ausschlaggebend, dass wir jetzt aus diesen Fehlern lernen und auch nach vorne gehen und dabei darauf achten, dass nichts mehr unter die Räder kommt und wir wirklich progressiv nach vorne Dinge planen. Seien es die Impfungen, seien es Schutzkonzepte, Schnelltestverfahren und so weiter. Denn es wird auf kurze Sicht nicht möglich sein, so weiterzumachen, wie wir das bisher gemacht haben, glaube ich, weil ich glaube, dass es eine große Unruhe geben kann zu einem gewissen Zeitpunkt. Und ich finde einfach, dass wir uns bisher ganz wacker geschlagen haben, auch wenn nicht alles gut war. Und ich glaube, dass wir den großen Zusammenhalt und die große Wertschätzung füreinander und so weiter jetzt sozusagen positiv weiterführen müssen, um dann zu gucken, dass wir aus der Kurve, in dem Knick, in dem wir gerade drin sind, rauskommen und damit viel Positivität nach vorne gehen. Und das braucht natürlich das Verständnis und auch, ich sag mal, ein offenes Mindset von allen Beteiligten, damit das möglich sein wird. Und ich glaube, es ist vieles möglich, wenn wir uns die Zeit und die Energie nehmen, uns damit zu beschäftigen. Und das unter allen gegebenen Maßnahmen, die notwendig sind, um die Bevölkerung entsprechend zu schützen.
Mhm. Also ich habe ja, erstmal vielleicht einen kleinen Zwischeneinwurf. Es ist 20.02 Uhr und es könnte ja sein, dass der ein oder die andere da gerne mal reinschaltet ins Radio 1 Programm, um sich nachrichtentechnisch auf den neuesten Stand der Dinge zu bringen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Kleine Überraschung für Sie alle. Wir sind mitten im Talk und haben, um das Gespräch auch entsprechend flüssig durchzuführen, weil wir so viele Gesprächspartner hatten und wir haben ja längst nicht alle zu Wort kommen lassen, die wir gerne eingeladen hätten, damit wir irgendwie in 2 Stunden hier auch halbwegs durchkommen können mit dem Thema, haben wir entschieden, die Nachrichten heute mal um 20 Uhr ausfallen zu lassen. Also dann müssten Sie um 21 Uhr einfach hören und bis dahin können Sie einfach bei uns bleiben und Einblicke bekommen in das Back-to-Life heißende Thema, also Veranstaltungsbranche und die ganze Problematik beschäftigt uns. Wir sprechen mit unterschiedlichen Gewerken und weißt du, Stefan, was mich total interessiert oder vielleicht ist das in erster Linie mal eine Frage an Julia zuerst, die Stimmung, ne? Eben, wir haben zwischendrin einfach schon so erfahren, dass ja Tourneen streckenweise schon 5 oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall 6 Mal angesetzt, verschoben wurden und alles. Wie steht's mit der Motivation bei euch? Du hast vorhin erzählt, das war Katharina, die in Kurzarbeit war, ne?
Ja, ich glaube, sie sind aber auch in Kurzarbeit.
Ja, erzähl doch mal kurz, wie ist es bei euch und was macht das mit der Stimmung? Wie bitte motiviert ihr euch nach all den Monaten, da vielleicht doch nochmal eine Tour in Angriff zu nehmen, von der man im schlimmsten Fall schon ahnt, das wird eventuell wieder nichts?
Also bei uns ist es ja im Moment so, dass wir auf einer verlängerten Weihnachtspause immer noch sind, sozusagen, und mehr oder weniger die Arbeit niedergelegt haben. Also wir machen im Moment tatsächlich nur noch, was nötig ist. Und ich bin ja auch keine Tourbookerin. Ich weiß aber von meinen KollegInnen aus dem Tourbooking, dass die Motivation da schon nicht mehr so toll ist. Also für mich ist die Motivation gerade auch nicht so toll, das nächste Festivaljahr anzugehen, weil man halt einfach denkt so, oh, ich weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht. Ich muss allerdings sagen, es ist halt auch extrem schwierig, finde ich, wenn man nicht den ganzen Tag arbeitet, sich wieder in Prozesse reinzudenken und dann immer wieder von vorne anzufangen, weil dann ist man so komplett raus, was eigentlich nicht ist, wenn man 8 Stunden im Office sitzt, dann hat man schon diesen Flow so drin, den hat man gar nicht mehr. Also ich finde es sehr viel anstrengender, im Moment zu arbeiten, wenn ich nur so wenig arbeite tatsächlich. Ich muss aber sagen, dass der Zusammenhalt unter den KollegInnen viel größer geworden ist und ich tatsächlich sehr viele meiner KollegInnen sehr viel besser kennengelernt habe, was total lustig ist. Also manche von denen kannte ich davor überhaupt nicht, mit denen telefoniere ich jetzt wöchentlich oder gehe manchmal mit ihnen spazieren oder sonst irgendwas. Wir haben Videocalls. Das ist total seltsam, weil irgendwie telefoniert man doch mal während dieser Pandemie dann miteinander wegen irgendwas und quatscht dann gleich 2 Stunden lang, weil man sich so lange nicht mehr gesehen hat, obwohl man das davor nie gemacht hat, wenn man sich in der Kaffeeküche getroffen hat. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön tatsächlich, dass ich das Gefühl habe, ich lerne tatsächlich die Leute, die in meiner Firma arbeiten, sehr viel besser kennen.
Oh, das ist was ich tatsächlich auch relativ selten bis jetzt gehört habe, aber sehr, sehr erfreulich. Kannst du Ähnliches berichten, Stefan von FKP Scorpio. Ich glaube, ihr macht jedenfalls eine ganze Menge, um sozusagen die Truppenmoral aufrechtzuerhalten oder dann.
Ja, wir haben viel unternommen. Bei uns sind 150 Leute, muss man dazu sagen, hier in Hamburg. Und wir haben trotz der Größe immer versucht, so ein Family and Friends Vibe oben zu halten. Und was man so mit Neudeutsch Mental Health bezeichnet, das war für uns ein großes Thema. Es war letztes Jahr so, das war für alle neu. Wir waren irgendwie alle im Durchhalte und wir kämpfen uns da durch Modus. Und das hat auch gut funktioniert, bis Ende des Jahres ungefähr, weil alle dachten so, ja, bis Weihnachten. Und dann wurde es aber immer länger und länger. Und als aber das neue Jahr anging und dann die Mutante kam und diverse Dinge nicht so liefen, wie wir dachten, und die Perspektive schlechter wurde, da hat man gemerkt, jetzt ist die Luft raus. Da habe ich mir auch Sorgen gemacht um Kollegen, da haben wir auch viele Einzelgespräche geführt und so weiter, weil es dann schon so war, dass Perspektiven schwanden. Und wenn man nur noch 10 oder 20% Arbeitszeit hat in Kurzarbeitszeiten, was einige unserer Kollegen haben, dann hat man auch keine Tagesstruktur mehr und so weiter. Und irgendwann hat man auch alle Streamingdienste komplett durchgeforstet und so weiter. Und das wird dann schon schwierig. Wir haben dann versucht, das mit Workshops und Sessions, wir haben Antirassismus-Seminare und alles Mögliche gemacht mit den Leuten. Wir haben sogar Backkurse mittlerweile, wo Leute über Zoom oder Teams dann irgendwie Vanillekipferl backen abends und so. Das ist ganz schön. Alles. Wir versuchen wirklich richtig viel zu machen, aber es ist am Ende alles nicht ausreichend, wenn die Quellen nicht da sind, aus denen wir die positive Energie ziehen. Und das sind unsere Veranstaltungen, das ist Kunst, das sind die Plattformen, die wir normalerweise bieten.
Natürlich.
Das wird auch noch eine ziemliche Hängepartie, bis wir da durch sind, glaube ich.
Mit Sicherheit. Jan, wie ist es für euch, für die Band Tokotronic, die ja nicht nur aus Arne Zank, Dirk von Lutze und dir natürlich im Kern und natürlich euch vieren, Entschuldigung, ich habe gerade nur drei aufgezählt.
Das war,
ich habe Rick vergessen. Ja. Oh Gott. Erzähl's, obwohl hoffentlich
hört er
nicht zu.
Der Neue,
genau. Das ist ein bisschen wie bei den Stones, Ron Wood, ne, der so 30 Jahre später immer noch der Neue war. Dabei ist Rick natürlich wirklich ein ganz, ganz wichtiges Mitglied. Aber ich wollte eigentlich auch gar nicht darauf, sondern ich wollte auf, ihr habt natürlich auch eine Crew, wie ich weiß, ihr arbeitet mit diesen Leuten teilweise seit vielen, vielen, vielen Jahren auch schon zusammen, die euch live begleiten und so weiter und so fort. Wie ist so die Gesamtstimmung im sozusagen Tokotronic-Lager? Seid ihr im Austausch auch mit diesen Leuten, die teilweise ja vielleicht wirklich, die ja sehr, sehr darauf angewiesen sind, diese Tourneen machen zu können? Wir kommen dann auch gleich eben zu den Hilfsleistungen, die ja, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich gut funktionieren. Wie erlebt ihr das in eurem Umfeld?
Ja, natürlich. Wir sind im Austausch. Und wie das vorhin ja schon Anklang gefunden hat, auch durch Katharina, für die Leute, die wirklich nur im Live-Geschäft sind, für unsere Crew, ist das natürlich noch viel härter als für uns, weil für die fällt alles weg. Das ist jetzt so, dass wir in der Band, wir machen alle irgendwie noch andere Sachen nebenbei, wir haben da unsere Aufgaben, aber wenn man jetzt wirklich sich darauf total fokussiert hat, wie unser FOH-Techniker oder unser Lichtdesigner, dann ist das schwierig. Und ich finde, die meistern das alle sehr, sehr tapfer. Ja, und...
Aber gibt es da auch, machen die teilweise andere Jobs jetzt auch schon und so weiter, weil es gibt ja auch, das ist ja auch immer so die Frage, wer dann von den Leuten wirklich sozusagen übrig bleibt. Kannst du das sagen?
Teilweise machen die andere Jobs. Ein ehemaliger, unser ehemaliger Monitor-Techniker, der arbeitet tatsächlich im Impfzentrum. Manche haben Hartz IV beantragt jetzt, also das ist natürlich schon sehr trist, weil auch wie Mietze das hat anklingen lassen, dass diese Hilfen sind so ein bisschen zufällig teilweise. Ob es jetzt gerade gut ausfällt, dann erzählt uns ein anderer Techniker, dass es für ihn ganz gut war, was er an Hilfen bekommen hat, weil er im vorigen Jahr irgendwie da gerade die entsprechenden Umsätze hatte. Also das ist ganz unterschiedlich bei unserem Umfeld.
Kommen wir gleich nochmal drauf. Ich weiß nicht, ob du willst jetzt, du sollst jetzt natürlich keine Zahlen nennen, aber mich interessiert es dennoch. Wie ist es denn für euch tatsächlich als Band? Ihr seid natürlich eine bekannte Band mit langer Geschichte und so traditionell hätte man jetzt vielleicht gedacht, so die sind Rockstars und die sind ja klar und so weiter und so fort. Aber wir haben ja heute schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass das vielleicht erstens gar nicht mehr so ist und zweitens vielleicht auch noch nie so war für manche Bands. Jetzt mal ganz im Ernst, wie lange könntet ihr als Band Tokotronic in dieser Form die aktuelle Situation wirtschaftlich durchhalten?
Also ich bin nicht so strukturiert, dass ich mir das so durchrechne. Also das ist widerstrebt, glaube ich, meiner
DNA. Ja, ich meine jetzt auch eher DNA so als gefühlten Wert. Ich
wollte gerade sagen, Thorsten, du sprichst mit einem Künstler.
Also,
aber das ist ja ein Müller.
Es ist ja auch so eine blöde Begleiterscheinung, finde ich, dass man sich finanziell so plötzlich immer wieder auf, also ich meine, es geht jetzt nicht gegen dich, aber man ist so aufgefordert, sich da so nackig zu machen und ja, aber ich sag mal, also es wäre schon ganz schön für uns, wenn wir dieses Jahr noch ein paar Konzerte spielen könnten, natürlich. Und ansonsten, ja.
Na, ich glaube, es geht nicht darum, so nicht nackig zu machen oder so, aber ich glaube tatsächlich, also und damit kommen wir jetzt auch noch ein bisschen weiter zu den Hilfen, meine Wahrnehmung ist tatsächlich, dass in der sogenannten Politik, die man nicht pauschalieren kann, wir sprechen später noch mit Lars Klingbeil und so weiter, es aber doch so ist, dass das Wissen über diesen ganzen Bereich nicht so ausgeprägt ist und das ist, glaube ich, ein guter Prozess, also wenn da Lernprozesse vertieft werden sollen, damit solche Hilfsangebote vielleicht beim nächsten Mal passgenauer sind, glaube ich, hilft es tatsächlich, das wirklich so detailliert einmal zu besprechen. Das ist der Hintergrund. Aber ja, du musst mir jetzt nicht den letzten Kontoauszug von uns schicken. Nee,
aber ich sag mal so, wir sind so in der Mitte. Ne? Es gibt halt Bands, die leben von der Hand in den Mund. Viele, finde ich so, ne? Die das auch trotzdem professionell machen und für die ist es sehr schwierig. Dann gibt es natürlich auch Bands, die sehr hohe Einkünfte haben und ja, für uns ist es eigentlich ein ganz normaler, finanziell gesehen, ne? Wenn, so viel kann ich dir sagen, ist eigentlich ein ganz normaler Job. Wir haben unser Auskommen dadurch, aber so große Reserven können wir auch nicht bilden durch das, was wir tun. Ja. Und ja.
Aber so, ich glaube, das ist ganz wichtig, das mal zu erwähnen, weil ich glaube, das ist so diffus. Man hat immer Musiker, wenn man den Namen von einer Band so lange kennt, wie Tokotronic zum Beispiel schon unterwegs sind oder auch Mia, dann denken viele Fans so oder Menschen, die sich in der Branche nicht so auskennen, die machen doch jetzt schon seit den 90ern erfolgreich Musik, die werden ja wohl ausgesorgt haben. Ne? Also ich glaube, dass so die Einschätzung von dem, was Bands, gerade wenn sie schon 20 Jahre im Geschäft sind und nicht erst die letzten vier, also wenn sie vor Streaming-Angebot schon irgendwie ganz gut bekannt waren, dann erfahre ich so in meinem Freundesumfeld sehr, sehr oft, dass die Leute so denken, also die werden ja ihre Schäfchen im Trockenen haben und schon ordentlich Geld verdient haben. Und es ist ganz wichtig, finde ich, da vielleicht so eine kleine Aufmerksamkeit drauf zu lenken, dass das eben einfach nicht so ist, aus unterschiedlichen Gründen.
Das stimmt sicher, aber ja, ich kann es auch nicht so, ich finde so, es ist schon okay, wir kommen schon klar. Ich will da auch nicht so rumjammern. Ja. Weißt du, wie ich meine? Und zur Not muss man halt was anderes machen in der Zeit. Mir wäre es viel wichtiger, als auch jetzt auf irgendwelche Hilfen mich so zu beziehen, würde ich sagen, ich finde es viel wichtiger, dass es irgendwie vorangeht und sieht ja gerade schlecht aus, finde ich, ne? Und was AstraZeneca betrifft und mit den Impfungen und so. Ich würde an die Hörerinnen und Hörer appellieren, dass man irgendwie kein Gerüchten über Impfstoffe glaubt von irgendwelchen Genveränderungen. Seiten wie korrektiv.org sind da ganz empfehlenswert, wenn man sich neutral informieren möchte. Und ja, ich sag mal, wir sind wirklich darauf angewiesen, dass die Leute sich impfen lassen. Das ist mir für mich ganz wichtig, das zum Ausdruck zu bringen und ja, dass die Politik halt möglichst schnell handelt.
Danke für diesen Appell, mein Lieber. Ich unterschreibe ihn zu 100%. Wir haben jetzt mehrfach schon über Hilfsmaßnahmen gesprochen, das können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen aufdröseln, was ich so meine Erfahrung aus diesen ganzen vielen Gesprächen ist, dass man das so einheitlich eben nicht sagen kann, das wurde ja auch teilweise schon klar, man muss sagen, dass vielleicht insgesamt größere Firmen vielleicht durch die Kurzarbeitsregelung ein bisschen besser durch die Krise gekommen sind, als eben viele, viele Solo-Selbstständige aus diesen Branchen, da ist es dann aber auch wieder je nach Bundesland anders, kleine Künstlerinnen haben es schwerer als etwas Größeres, ist ein heilloses Durcheinander, was man ja zum Teil auch versteht kann. Und um das mal so ein bisschen zu durchleuchten, sprechen wir jetzt mit einem dieser sogenannten ominösen Solo-Selbstständigen, die ständig die Debatte durchschwirren. Das ist nämlich Danny Rau, der seit 39 Jahren in der Musikindustrie arbeitet. Alles Mögliche hat er schon gemacht, hat er mir mal alles erzählt. Das würde den Rahmen hier sprengen, die Jobs jetzt alle aufzuzählen. Als Produktions- und Projektleiter bei Tourneen und Festivals ist er jedenfalls seit vielen Jahren jetzt unter anderem für Max Herre zum Beispiel auch verantwortlich. Und wie die meisten Solo-Selbstständigen Dienstleister aus der Veranstaltungsbranche ist natürlich auch Danny seit 12 Monaten pandemiebedingt arbeitslos. Staatliche Hilfsprogramme hat er aber nur zum Teil in Anspruch nehmen können, weswegen Danny Rau nun alle 11 Bundesländer verklagt, in denen er theoretisch 2020 auf Tournee gegangen wäre. Jetzt ist er uns zugeschaltet. Hallo lieber Danny. Du führst Klage. Hörst du mich?
Ja, hört ihr mich? Guten Tag.
Wir hören dich sehr gut.
Tun wir, herzlich willkommen.
Wunderbar, perfekt.
Ganz fantastisch.
Vielen Dank für die Einladung. Erstmal Grüße in die Runde. Ich fühle mich geehrt, dass ich gefragt wurde, dass ich hier auch was sagen darf.
Und wir freuen uns, dass du da bist. Vielleicht mal kurz vorab, ja, damit die Leute denken, nicht denken, auf jeden Fall klagt er den jetzt da. Das ist, was hat er? Ganz kurz einmal, welche staatlichen Hilfen konntest du beantragen? Welche vielleicht nicht? Wie bist du durchs Jahr gekommen? Einmal ganz schnell in 3-4 Sätzen. Und woran besteht deine Kritik an diesen Hilfsprogrammen?
Also ich habe tatsächlich, es gab in Berlin eine Landeshilfe, die habe ich beantragt und auch erhalten. Gleichzeitig gab es die Möglichkeit, eine Bundeshilfe zu beantragen. Das war Ende März letzten Jahres und da wurden im April dann schon die Antragskriterien geändert, nämlich dahingehend, dass man diese Hilfe nur noch für laufende fixe Betriebskosten verwenden durfte. Das heißt, die schon erhaltene Hilfe musste ich quasi zum allergrößten Teil zurückbezahlen. Das war natürlich nicht so schön. Ansonsten habe ich Ende des letzten Jahres November und Dezember Hilfe beantragt und auch erhalten, allerdings erst im Februar. Das war ein bisschen seltsam mit den Namen, aber gut. Und ansonsten wird man halt immer gerne auf ALG II verwiesen, dass das quasi sozusagen das Hilfsangebot ist für seine Lebenshaltungskosten. Das
sogenannte Hartz IV, da hieß es vor allem ja, immer, das genau, sei das sehr so unbürokratisch, vereinfachte Anträge. Ja, hast du Hammer. Das so erlebt?
Es ist hammer einfach. Tatsächlich ist es auch so, dass extra im Oktober die Kriterien geändert wurden, also im Oktober letzten Jahres, hin zum sogenannten vereinfachten Verfahren zur Beantragung des von ALG II. Von dem vereinfachten Verfahren war leider nicht viel zu spüren. Ich habe, glaube ich, insgesamt 70 Seiten eingereicht für ALG II, also für Hartz IV, habe es aber trotzdem nicht bekommen. Also das heißt Ablehnung, Widerspruch also, okay, eingelegt
kein,
und so weiter.
Kein Hartz IV, geringe Hilfen, ja, nur übers Jahr verteilt, alles zu wenig und keine Perspektive im Grunde auch. Das heißt, du hast, ja, das ist ein relativ komplexes Verfahren, das können wir hier nur ansatzweise besprechen. Sie finden aber dazu Artikel unter anderem eben im neuen Rolling Stone und auch sonst viel im Internet. Du hast dich eben entschieden, diesen Klageweg zu gehen. Nun ist die Pandemie ja im Grunde eine Naturkatastrophe, da kann niemals trotzdem erstmal was dafür. Aber warum hast du trotzdem geklagt und was willst du damit vor allem erreichen? Es geht dir ja nicht nur um dein persönliches Wohlbefinden, wenn ich es richtig verstanden habe.
Nee, also darum ich die Entschädigung beantragt habe, ist, also erstmal musste ich natürlich die Entschädigung nach Infektionsschutzgesetz, so heißt es nämlich, erstmal beantragen. Das war für mich erstmal so ein Prozedere, um überhaupt dann vielleicht später, wenn es ein sogenanntes Grundsatzurteil dazu gibt, dass man vielleicht entschädigungsberechtigt ist, da einklagen kann, habe ich die Entschädigung beantragt. Die sind natürlich abgelehnt worden. Und am Ende des Tages ist es so, dass ich eigentlich dann in zunehmend irgendwie Verzweiflung bei meinen Kolleginnen und Kollegen festgestellt habe, teilweise bei mir natürlich auch. Und ich sah da so eine Gerechtigkeitslücke, ne? Also so, dass andere Branchen, große Branchen haben eigentlich relativ unkompliziert sehr viel Geld erhalten. Ich will jetzt keine Namen nennen, jeder kann sich denken, Lufthansa, wen ich meine. Ja, das macht natürlich sowas. Das kann man so und so betrachten. Sicherlich muss man das differenziert betrachten. Aber tatsächlich ist es so, dass bei mir sich da so eine Gerechtigkeitslücke aufgetan hat. Und ich mich mit dem Anwalt, der auch diesen Entschädigungsantrag mitentworfen hat, in Verbindung gesetzt habe und gesagt, sag mal, kann man da nichts machen irgendwie, dass wir eine Grundlage haben, um vielleicht Entschädigung für die ganzen Betroffenen haben. Ne? Mal davon abgesehen, dass viele von den Betroffenen einfach tatsächlich sehr verzweifelt waren, also bis hin, dass sich Leute tatsächlich umgebracht haben aus Existenzangst und Verzweiflung. Das muss man mal klar sagen. Das ist kein schönes Thema. Aber diese Eindrücke haben mich dann quasi dazu bewogen, einfach in der Entschädigung, den Klageweg für die Entschädigung zu gehen. Einfach auch, um Grundsatzurteil zu bewirken, um einfach auch die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, auf dieses Thema. Und tatsächlich war das ein ziemlich langwieriges Prozedere, weil ich das so ist, dass man das man nicht einen Antrag oder eine Klage einreichen kann für alle entgangenen Einkünfte an seinem Betriebssitz. Das ist leider nicht möglich. Im Tourneegeschäft erbringt man seine Leistung an verschiedenen Orten Und das heißt, ich musste an jedem Ort erstmal einen Entschädigungsantrag stellen, wo ich hätte Einkünfte erzielen können, hypothetisch, aber nachgewiesenermaßen, weil ich hatte ja bestätigte Shows. Und habe das auch gemacht und jetzt quasi nach den Bescheiden, nach den ablehnenden Bescheiden, kann ich dann auch den Klageweg beschreiten. Das ist ein bisschen kompliziert, aber es ist
leider
langsam
so kompliziert, dass es den Rahmen soweit, wir würden da gern. Aber wann rechnest du mit ersten Ergebnissen? Wie schnell geht das ungefähr? Und was vielleicht auch noch wichtig ist, ein Satz, so viel Zeit haben wir leider nicht mehr, ist aufwendig und teuer so eine Klage. Wie organisierst und finanzierst du das aktuell überhaupt?
Also ich habe das Glück, dass ich von Verbänden, wo ich teilweise Mitglied bin, nämlich dem ISDV, und im VGSD unterstützt werde und vom Aktionsbündnis Alarmstufe Rot, weil tatsächlich selber finanzieren könnte ich das nicht, weil könnte ich das, bräuchte ich nicht klagen, weil dann hätte ich genug Geld.
Das eben.
Zwischenzeitlich gibt es tatsächlich auch eine Crowdfunding-Aktion. Das hat ein Kollege von mir ins Leben gerufen, dass die Prozesskosten quasi bis zu der Institution, Bundesverfassungsgericht, wo wir unter Umständen hinwollen, das auch finanzieren kann. Und da bin ich sehr dankbar, dass er das ins Leben gerufen hat.
Alles klar. Danny, wir werden das weiter aufgeregt beobachten. Es gibt ja wirklich viel dazu zu lesen auf allen möglichen Plattformen, unter anderem im aktuellen Rolling Stone, und werden das weiter verfolgen. Genau. Ich wünsche dir alles Gute.
Wir haben auch einen YouTube-Kanal angelegt, wo man zumindest mal so Interviews sehen kann mit meinem Anwalt und mir und mit Markus Pohl.
Das wird wahnsinnig aufregend werden, da freue ich mich jetzt schon drauf. Vielen Dank dir, lieber Danny, und ich wünsche dir alles Gute. Wir spielen.
Also vielen Dank.
Sehr gern. Wir spielen einen Song, der ja dem Titel nach sehr, sehr gut zu dem passt, was wir Danny Rau auch wünschen auf seinem weiteren Weg, nämlich Hoffnung von Tokotronic.
Gelebt.
to Life. Festivals abgesagt. Wie geht es jetzt weiter für die Konzertszene? Der Talk von Radio 1 und Rolling Stone mit Silke Super und Thorsten Groß.
Ja, herzlich willkommen nochmal.
Ja, und in diesem Talk haben wir gerade Tokotronic gehört, die Band unseres heutigen Studiogasts Jan Müller, mit einem Song, den sie zwar nicht zu diesem Anlass aufgenommen hatte, sondern für ihr nächstes und dann neues Album, aber im Frühjahr 2020 trotzdem spontan veröffentlicht hatte, weil sie fand, es passt gut in die Situation und spendet vielleicht einigen Trost und eben auch Hoffnung. Genau, ja, Sie hören eben weiterhin Back to Life, einen gemeinsamen Talk von Radio 1 und Rolling Stone. Bei uns sind neben Jan Müller weiterhin die KonzertveranstalterInnen Stefan Tantscheid und Julia Gutzin von FKP Scorpion Good Life. Und Stefan, an dich kurz eine Frage, bevor gleich der nächste Gast schon kommt. Du hast es gerade gehört und vielleicht ja auch schon mitbekommen, Danny Raus, Klage. Was, falls er da Erfolg haben sollte und also ein Grundsatzurteil, wie ich es verstanden habe, in Karlsruhe erwirkt, was also quasi ein Entschädigungsgesetz in Fällen höherer Gewalt den Weg bereiten würde und damit wäre man dann vermutlich in künftigen Pandemie und ähnlichen Fällen anders abgesichert. Was würde das bedeuten? Hältst du das für sinnvoll? Verstehst du das, was er da macht und verfolgst du das?
Ich verstehe das, ich verfolge das. Ich wünsche ihm sehr viel Glück dabei. Ich bin sehr gespannt, ob das eine Chance hat tatsächlich. Er bekommt sehr viel Support von allen Seiten. Das unterstreichen wir natürlich auch. Wir haben natürlich auch das ein oder andere juristisch prüfen lassen, seitdem wir mit dieser Pandemie beschäftigt sind. Ich kann die Chancen schlecht bewerten. Das kann ich nicht seriös einschätzen. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, auch eine wichtige Signalwirkung, die Danny mit seinem Prozess da führt. Und ich glaube, ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Man muss da, glaube ich, noch einen Moment Geduld haben, um das final zu bewerten. Aber ich verfolge das sehr genau.
Absolut. Denn das ist ja tatsächlich ein Ding. Bis jetzt gab es da keine pauschale Regelung. Und soweit ich weiß, da kannst du vielleicht auch noch mal ein kleines Wort zu sagen. Aber in diesem Jahr gibt es, soweit ich weiß, auch keine oder hätte es keine Versicherungsentschädigung Leistungen mehr für ausgefallene Festivals gegeben. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, das gibt es nicht mehr. Letztes Jahr waren wir gut versichert, einige andere auch, andere leider wiederum nicht. Wir haben Gott sei Dank, als wir gesehen haben, dass das Virus nach Europa schwappt, noch entsprechend reagiert, denn wir hatten schon Erfahrungen mit diesen Dingen auf dem Festival. Wenn man sich an EHEC und diese Sachen von damals erinnert, da hatten wir auf dem Hurricane schon mit zu tun. Darum haben wir es gemacht, darum hatten wir Glück. Aber dieses Jahr ist es nicht mehr möglich, weil die gesamten Versicherer aus diesem Markt komplett ausgestiegen sind. Und es gibt weiter Versicherungen für Festivals, aber nicht mehr für Pandemien und Epidemien.
Ja, es gibt also wahnsinnig viel zu besprechen und viele Berührungspunkte mit der sogenannten Politik und deren EntscheidungsträgerInnen. Gibt es da vielleicht für Forderungen, was für Ideen, was für Konzepte und so weiter? Dafür wollen wir in der letzten und nächsten halben Stunde des gemeinsamen Back-to-Life-Talks von Radio 1 und Rolling Stone mit einem Mann unter anderem sprechen, der die Hoffnungen und Wünsche jedenfalls an der richtigen Stelle adressieren könnte. Lars Klingbeil ist zwar selbst nicht im verantwortlichen Ressort, sitzt aber mit Unterbrechungen seit 2005 und seit 2009 durchgehend im Deutschen Bundestag und ist seit 2017 Generalsekretär seiner Partei, der SPD. Außerdem spielt Klingbeil auch seit seiner Jugend Gitarre und singt und führt, so habe ich es jedenfalls mitbekommen, während der Corona-Krise immer wieder Hintergrundgespräche mit Kulturschaffenden aus allen Bereichen, um deren Bedürfnisse zu identifizieren, die er vielleicht dann teilweise aufgrund seiner eigenen Musikbegeisterung ein bisschen besser versteht als manche KollegInnen. In Bands hat er gesungen und so weiter. Nun ist er uns zugeschaltet. Ich freue mich sehr. Er kommt frisch aus einem anderen Termin und ist hoffentlich jetzt da. Hallo, lieber Lars Klingbeil.
Ich bin da. Ich hoffe, man hört mich. Moin.
Ja, wunderbar, genau. Also ich werde übrigens auch dich duzen. Ich glaube, in der SPD macht man das eh so. Wir sind zwar keine Genossen, aber ich duze auch alle anderen und wir haben uns auch schon mal getroffen und haben uns dort auch geduzt. Deshalb sage ich das einmal noch so dazu. Genau, ich habe es gerade kurz gesagt. Du hast halt selbst Musik gemacht. Ich glaube, du machst sogar immer noch selbst Musik, wenn es die Zeit erlaubt, richtig?
Das stimmt. Ich habe überall Gitarren rumstehen, egal ob im Büro oder in meinen Wohnorten und bin leidenschaftlicher Musikfan.
Ja. Ja, wunderbar. Und wenn ich es richtig verstanden habe, bist du auch ein regelmäßiger Besucher des von Stefan Tantscheid und seiner Firma FKP Scorpio ausgerichteten Festivals Hurricane, sofern es denn stattfindet. Ist das auch korrekt?
Genau, das liegt in meinem Wahlkreis. Ich habe den Landkreis Rothenburg und den Heidekreis und insofern liegt das Hurricane in meinem Wahlkreis, aber ich war auch schon vorher immer als Jugendlicher da und bin sehr traurig, dass es dieses Jahr nicht geht.
Ja. Du bist also nah dran. Hast die Sendung, glaube ich, gerade nicht verfolgen können. Ich habe es kurz gesagt, warst jetzt gerade noch bei einer anderen Veranstaltung. Insofern freuen wir uns sehr, dass du jetzt hier dabei bist. Aber ich will es noch mal kurz erklären. Wir haben gerade unter anderem mit dem Produktionsleiter Danny Rau gesprochen, der seit vielen Jahren als Solo-Selbstständiger tätig ist in der Branche und der Klage führt aktuell wegen der seiner Ansicht nach unzureichenden Hilfs- und Ausgleichsleistungen. Und es gibt ja sowieso sehr, sehr, das wirst du mitbekommen haben, unterschiedliche Wahrnehmungen dessen, was da von staatlicher Seite passiert ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch manchmal so ein bisschen den Eindruck, Kultur dient der Zerstreuung, kann zur Not aber weg. Und wenn über die Wirtschaft in Talkshows gesprochen wurde, meinten so, schienen viele Politiker in Automobilindustrien, Maschinenbau und so weiter eher zu meinen als die nicht subventionierte Kultur. Kannst du diesen Eindruck nachvollziehen?
Ich kann den nachvollziehen und du hast das am Anfang ja gesagt, ich selbst habe mit zu denen gehört, die da von Anfang an gegen angekämpft haben und die auch sich immer wieder eingesetzt haben. Aber klar, es gibt in allen politischen Parteien, gibt es unterschiedliche Strömungen, gibt es unterschiedliche Prioritätensetzungen und ich selbst bin eben fest davon überzeugt, dass wir eine starke Kultur brauchen, dass wir übrigens gerade in einer Zeit der Vereinsamung, der sozialen Isolation, aber auch von Verschwörungstheorien, dass wir gerade jetzt eigentlich eine sehr starke Kultur, eine laute Kultur brauchen. Und als jemand, dem das ganze Thema irgendwie sehr am Herzen liegt, habe ich halt früh angefangen, auch immer zu fragen, was muss man eigentlich machen und wie kann man Dinge durchsetzen, dass sie besser werden. Zur Wahrheit gehört aber eben auch, dass man sehr schnell Regelungen finden konnte für Volkswagen-Mitarbeiter. Da hast du mit der Kurzarbeit eine Regel gefunden und die hat dann für zigtausend Leute gegolten. Und wenn ich in den Kulturbereich reingucke, dann hat man da unterschiedliche Systeme der sozialen Absicherung. Man hat sehr unterschiedliche Bedürfnisse durch die Branchen durch. Das ist ein bisschen vertrackter. Und trotzdem hat Politik, finde ich, schon dann auch reagiert und hat Dinge auf den Weg gebracht, die, glaube ich, vielen im Kulturbereich auch helfen. Ob das ausreichend ist oder nicht, das ist ja auch heute mit in der Debatte, die ich leider in der Tat nicht hören konnte, aber wo ich jetzt vielleicht ein paar Resultate und Ergebnisse auch der letzten 90 Minuten höre.
Ja, absolut. Ich meine, ich glaube, es ist einfach ganz unterschiedlich wahrgenommen worden. Und womit, was mir so für mich so ein bisschen der Punkt ist, ist vielleicht auch einfach ein mangelndes Verständnis, jedenfalls für so Beschäftigungsformen des sogenannten Solo-Selbstständigen. Ich habe mal gefunden, du hast tatsächlich 2011 schon in einem Strategiepapier mal geschrieben, Arbeitsplätze werden Zustände und hören auf, Orte zu sein. Das finde ich eine ganz schöne Formulierung für das, wie ich übrigens zum Beispiel auch arbeite. Und im Rahmen der Hartz-IV-Gesetzgebung wurden ja auch die sogenannten Ich-AGs sogar sehr propagiert. Man hat aber doch immer wieder, oder ich zumindest auch, den Eindruck, 15 Jahre später, dass es ein mangelndes Verständnis in Teilen der Politik oder überhaupt Kenntnis über so hybride Beschäftigungsformen vieler sogenannte Solo-Selbstständiger in Kultur und Medien zu geben scheint. Fast so eine Art von Skepsis. Also da müsste man ja vielleicht erstmal ansetzen. Kannst du dir erklären, woher das bei Kollegen kommt, wenn du da in den Diskursen bist, auch im Bundestag zum Beispiel?
Ja, ich zitiere gerne Franz Müntefering, den ich ja sehr schätze, ne? Aber der hat damals immer deutlich gemacht, wenn man nicht im Normalarbeitsverhältnis sein will, ich glaube, das Zitat war genau, dann ist den Leuten auch nicht mehr zu helfen. Und ich glaube, mittlerweile hat sich das komplett umgedreht, ja. Also also dieses 9-to-5, sein Leben lang im selben Job, am selben Ort, das ist nicht mehr die Realität. Und ich meine, gerade die Corona-Zeit hat da ja auch viel verändert, weil sie nochmal gezeigt hat, wie stark mobiles Arbeiten möglich ist und dass auch diese ganze Projektorientierung, was ja immer mehr geworden ist. Und da muss der Sozialstaat darauf reagieren. So, diese Debatte hat es in der SPD in der Tat schon vor Corona gegeben. Wir haben auch in meiner Zeit als Generalsekretär, haben wir Ende 2019 auch eine neue Idee vom Sozialstaat als Konzept auf den Weg gebracht, was jetzt so perspektivisch wir dann noch umsetzen wollen. Aber das ist schon darauf eingegangen, dass Arbeitsverhältnisse hybrider werden, dass sie vielfältiger werden, dass man sowas wie mobiles Arbeiten noch absichern muss, dass die Frage von häufigen Jobwechseln, von Qualifizierung auch immer wieder in den Jobs, dass das alles passieren muss. Aber ganz speziell im Kulturbereich hast du halt gerade eine solche, also Zerfaserung auch von Leuten, die in der Künstlersozialkasse sind, die da nicht drin sind, die Frage von Gesundheitsschutz, die Frage von Rentenversicherung. Also ich glaube, dass auch im Kreativbereich viele zum ersten Mal den Wert eines Sozialstaates an sich überhaupt wahrgenommen haben.
Weil vieles ja auch so Einzelkämpfer sind, ja, die sind alleine erfolgreich in den Weg gegangen und jetzt haben viele gemerkt, vielleicht brauchen wir doch eine Absicherung. Und das ist für mich eins der großen Projekte auch für die Zeit, nachdem wir die akute Krisenbewältigung hinter uns haben, dass wir das für den Kulturbereich anders aufstellen müssen.
Stefan Tanscheid, ich will dich vielleicht einmal kurz reinholen. Stefan Tanscheid, wie gesagt, Geschäftsführer von FKP Scorpio, die unter anderem das Hurricane Festival ausrichten. Ich weiß, dass du an vielen sogenannten runden Tischen und Gesprächen mit Vertretern der Politik im letzten Jahr teilgenommen hast. Was ist aus deiner Sicht so da bis jetzt der Lerneffekt? Ist da viel passiert? Und was muss vor allem jetzt in nächster Zeit deiner Ansicht nach passieren, damit wir zumindest kurz- und mittelfristig vielleicht schon mal auf einen etwas besseren Weg kommen?
Ja, also es ist sehr viel passiert. Erstmal mussten wir am Anfang der Pandemie massiv voneinander lernen, weil auch nicht alle so gut informiert waren, wie Lars das vielleicht ist, was unsere Branche angeht. Ich habe dann auch in meiner Eigenschaft als Vorstand des Bundesverbandes BDKV natürlich viele Gespräche führen dürfen mit den verschiedenen Ministerien, die involviert waren. Fing mit Neustadt Kultur an, ging dann weiter zu Überbrückungshilfen und Winterhilfen und so weiter. Jetzt haben wir aktiv sehr mit dem BMF über den Schutzschirm diskutiert, den wir auch dringend brauchen, der sich aber auch immer weiter verschiebt gerade. Wir mussten voneinander lernen. Wir sind eine Branche, die sehr unterschiedlich ist, weil sie sehr divers aufgestellt ist im Vergleich zu anderen Branchen, die auch schwer greifbar ist, wenn man sich nicht auskennt. Wir hatten mit der Politik, diese Fälle, die wir jetzt haben, angeht, lange nichts zu tun. Wir mussten voneinander lernen. Wir mussten uns verstehen lernen. Da gab es viele Institutionen und Helferinnen und Helfer, die das mit auf die Beine gestellt haben. Und am Ende haben wir uns jetzt, glaube ich, ganz gut zusammengeruckelt. Und jetzt müssen nur die entsprechenden Resultate folgen, damit wir auch gemeinschaftlich nach vorne gucken können. Es war ganz oft auch am Anfang, also eine sehr offene Diskussion darüber, dass sie uns nicht verstehen, dass wir uns immer selber geholfen haben in allen Krisen bisher, weil wir immer eine sehr unabhängige, was wir auch immer sehr geliebt haben, eine sehr DIY-getriebene Branche waren, die das einfach nie gebraucht hat. Und das war natürlich jetzt anders.
Das hat ja Lars Klingbeil im Grunde gerade angesprochen. Julia Gutzin ist noch in der Runde, unter anderem Lars und Jan Müller auch, das weißt du aber, glaube ich, auch. Julia, gibt's auch da vor diesem Hintergrund irgendwie, also insofern Grund für die Branche zu, in Anführungszeichen, Selbstkritik, weil natürlich eine vergleichbare Lobbyarbeit, wie sie die Automobilindustrie und andere Branchen traditionell machen, für diese Branche fast gar nicht möglich und denkbar war vor dem Hintergrund dessen, was Stefan Tanscheid und vorher auch Lars Klingbeil gerade beschrieben haben, nämlich dieser Verästelung und die DIY-Mentalität und vor allem ja selbstständig organisierten Arbeitsweise.
Was war jetzt konkret die Frage? Das habe ich nicht.
Ach so, man hört ja immer wieder, dass da, also wenn die Unterstützung nicht in ähnlichem Umfang da ist wie in anderen Branchen wie der Automobilindustrie, hat das ja unter anderem was damit zu tun, dass man vielleicht nicht eine ähnlich starke Lobby hat. Findest du, da besteht eventuell sogar Anlass zur Selbstkritik oder ist das einfach eine logische Schlussfolgerung aus der Art und Weise, wie diese Branche organisiert ist und ja, muss man sich da vielleicht auch manchmal ein bisschen an die eigene Mütze fassen, war die Frage sozusagen.
Ach so, verstehe. dazu muss ich sagen, wie Stefan ja auch schon gesagt hat, das war halt bisher einfach nicht nötig, weil die Branche das gar nicht gebraucht hat, weil die Branche eben sehr erfolgreich war und die Leute eben immer Konzert- und Festivaltickets gekauft haben und deswegen ist das einfach nie gewachsen und nie passiert, weil es einfach bisher nicht nötig war und da besteht jetzt natürlich Nachholbedarf. Ich finde aber nicht zwingend, dass das davor hätte passieren müssen, weil wie gesagt, es wurde einfach nicht gebraucht.
Was wird denn jetzt wirklich mal in die Runde gefragt, jetzt gebraucht? Lars, ich frage mich auch manchmal, ob ihr da weiter darüber diskutiert. Es gibt ja immer so Themen in Corona-Phasen, die dann ganz kurz starke Konjunktur haben und dann wieder so ein bisschen in Vergessenheit beraten, je nach aktueller Phase, wo wir immer alle auf Sicht fahren. Und dazu gehört für mich so ein bisschen eine vielleicht noch etwas verbindlichere Homeoffice-Regelung. Ich habe so das Gefühl, wir sprechen ja hier wirklich den ganzen Abend mit Leuten, die seit einem Jahr einem Teil ihres Jobs oder dem kompletten Job nicht nachgehen können. Währenddessen ist es aber eben so, dass in ganz vielen anderen Branchen ja weiterhin mehr oder weniger so gearbeitet wird wie zuvor. Und da könnte man ja vielleicht noch ein bisschen entschiedener Kompensation jedenfalls in den Bereichen leisten, wo Anwesenheit nicht ganz so wichtig ist, zugunsten dann eventuell kleinerer Veranstaltungen mit entsprechenden Hygienekonzepten. Wie offen wird sowas gerade weiterhin noch diskutiert und was hast du da für ein Gefühl?
Also ich glaube sehr offen. Ne? Ich meine, ich habe gerade gesagt, ich komme gerade aus einer anderen Veranstaltung, wo ich auch mit Leuten über Öffnungskonzepte geredet habe und Ich glaube ja, dass mit zunehmendem Impffortschritt und mit guten Teststrategien und mit einer Nachverfolgbarkeit, wo jetzt ja solche Dinge wie die Luca-App gerade kursieren, von der ich sehr angetan bin, dass das auch hilft. Ja, also ich meine, das wird nicht dazu führen, dass wir irgendwie dieses Jahr ein Hurricane Festival mit 60, 70.000 Leuten machen können, leider. Aber ich sehe schon, dass das auch eine Perspektive geben kann für kleinere Kulturveranstaltungen wieder. Und das ist, also da gibt's aber auch unterschiedliche Strömungen in den Parteien, auch zwischen den Regierungen, zwischen den Landesregierungen. Aber ich selbst setze mich dafür ein, dass mit genau diesem Dreiklang aus Testen, Impfen und Nachverfolgen Öffnungsstrategien wieder stärker kommen. Und was den Kulturbereich angeht, wenn du fragst, was konkret, habe heute Nachmittag noch mit Carsten Broster, mit dem Hamburger Kultursenator, der ja auch im Rolling Stone mit dabei war, geredet. Da wird jetzt ja gerade an zwei Dingen sehr konkret gearbeitet. Das eine ist die Frage Ausfallfonds. Da kam ich auch gerade rein, als über die Frage ja geredet wurde. Und das zweite ist sowas, was wir schaffen wollen, wie ein Wirtschaftlichkeitsbonus, jenseits auch der aktuellen Überbrückungshilfen. Aber wir müssen gucken, wie wir kleinere Veranstaltungen, die dann mit Hygienekonzept stattfinden, wo dann nicht die 500 Leute irgendwo in eine Halle reinpassen oder in eine Veranstaltung, sondern vielleicht nur die Hälfte durch das Hygienekonzept, dass wir gucken, wie die auch wirtschaftlich sein können, sodass sie stattfinden. Aber für mich ist sehr klar, wir müssen jetzt ganz viel in die Richtung denken, wie können wir Kultur wieder ermöglichen und das zurückkehren lassen. Also das sind konkrete Dinge, über die wir gerade in der Politik reden. Also es ist nicht so, dass alle das so sehen wie ich. Aber ich glaube, dass in diese Richtung sich eine Debatte jetzt auch in den nächsten Wochen entwickeln wird.
Ja, da vielleicht auch nochmal die Frage in die Runde, ob das doch der Wunsch ist. Also es gibt ja natürlich so Veranstaltungen, ist ja relativ klar, dass das ohne Fördermittel quasi unmöglich ist. Es gibt zum Beispiel diese Restart-Konzertreihe, die in Hamburg jetzt stattfinden soll, in der Barclaycard-Arena mit kleinerem Publikum. Das ist, glaube ich, im Rahmen des Neustart-Kulturprogramms von Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Und hier in Berlin soll nach meinen Informationen weiterhin stattfinden. Das weiß man ja auch nie so genau wegen der jeweils aktuellen Inzidenzzahlen, ein Pilotprojekt der Senatsverwaltung für Kultur und Europa, also auch ein Testlauf für die Öffnung von Kultur- und Wirtschaftsveranstaltungen durch ein getestetes Publikum. Stefan, bist du, seid ihr als FKP Skorpion überhaupt bei solchen Sachen sehr dicht mit dabei und solchen Entscheidungen und denkst du ganz realistisch, dass es genau so zumindest für die nächsten paar Monate gehen könnte? Also diese Mischung aus Förderung und Hygienemaßnahmen und ja, kleinem Publikum halt.
Ja, absolut. Also kleines Publikum ist nicht wirtschaftlich. Der Gap sozusagen muss aufgefüllt werden. Darum brauchen wir auch den Schutzschirm. Wir brauchen den Schutzschirm auch, um überhaupt wieder planen zu können, weil ja auch eine gewisse Vorlaufzeit erforderlich ist für die Dinge, die wir machen wollen. Und es wird im Herbst auf jeden Fall kleinere Konzerte in irgendeiner Form geben können. Davon gehen wir aus. Die Wirtschaftlichkeit wird noch nicht gegeben sein. Vor allem sind das auch keine Konzerte, die die ganze Wertschöpfungskette in ihrer Vielfalt und auch der Dimension, die sie eigentlich hat in diesem Land, wieder komplett ans Laufen bringen wird. Das ist ein Problem. Das heißt, es gilt noch länger durchzuhalten für viele. Und der Schutzschirm oder was auch immer es dann wird, in diese zwei Module, die Lars gerade nannte, aufgeteilt, wird auf jeden Fall auch noch für ein ganzes Stück, wenn nicht für das ganze 2022 gelten müssen, sodass wir dann wirklich stückweise mit veranstalterischem Mut wieder zur Realität zurückkommen und auch die gesamte Wertschöpfungskette plus aller Künstlerinnen und Künstler und allem, was da dran hängt, wieder wirklich involvieren können, wie wir es brauchen. Und dann wird es auch funktionieren. Aber das muss dafür dann auch demnächst mal ausgerollt werden, weil ansonsten verlieren wir wieder ein halbes Jahr, weil der Vorlauf einfach gerade jetzt, wo alle auch irgendwie im Winterschlaf sind aufgrund von Kurzarbeit und so weiter, sonst gegeben ist.
Mhm. Lars, Mut ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Das geht jetzt gar nicht auch an dich persönlich, aber kannst du es vielleicht auch verstehen, wenn du hast von der Luca-App gesprochen, die Asmodee von den Fantastischen Vier gemeinsam mit anderen entwickelt hat. Wirklich eine sehr, sehr praktische App, die vielleicht besser den Aufenthaltsstatus zum Beispiel in Restaurants erfassen kann, als die Schmierzettel, die wir letzten Sommer immer ausgefüllt haben. Aber kannst du verstehen, wenn Leute auch ein bisschen verzweifeln wegen dieses wahnsinnigen Digitalisierungsstaus in diesem Land, der dann eben dazu führt, dass wir eine eigentlich technisch sehr, sehr gute Corona-App haben, die aber eben diese wichtigen Zusatzfunktionen nicht hat und, ne, so dass, und dass es bei all diesen Sachen immer wieder so zu Stau kommt, dass man da irgendwann wahnsinnig werden kann?
Ja, ich habe vor meiner Zeit als Generalsekretär war ich ja 8 Jahre lang für Digitalpolitik im Bundestag zuständig und
Damals hast du immer das Gefühl gehabt, du redest gegen eine Wand, ne? Also weil viele ältere Kollegen auch das irgendwie alles auch Quatsch fanden. Und heute, sage ich mal, hätte man auf uns gehört als junge Digitalpolitiker, dann hätten wir in den Schulen zumindest nicht mehr das Problem, das heute tagtäglich offensichtlich wird. Ja, aber also Frust ist keine Lösung. Also du musst ja jetzt auch gucken, wie man jetzt die entscheidenden Meter geht. Ich habe wirklich die Hoffnung, dass wir in den nächsten Monaten durch den Impfstoff, jetzt wissen wir alle nicht, was gestern mit AstraZeneca, wie sich das die nächsten Tage auflöst, aber dass wir in den nächsten Wochen wirklich nochmal einen massiven Fortschritt beim Impfen haben und dass dann auch so ein bisschen das Licht am Ende des Tunnels da ist. Und also insofern ist etwas, was ich mir vornehme, nie gefrustet auf Situationen zu gucken, sondern mich immer zu fragen, was können die nächsten Schritte sein? Und als Mudo und Patrick Hedding mir die Luca-App vorgestellt haben, also ich war ziemlich angetan, in der Tat auch, das ist besser als die Zettelwirtschaft aus dem letzten Jahr. Und es löst ja auch viele Sachen so, die im Bereich von Datenschutzsensibilität sind, aber das ist ein gutes System und ich würde mir einfach wünschen, dass wir jetzt in den nächsten Tagen auch dazu kommen, dass wir auf Bundesebene beschließen, das bundeseinheitlich einzuführen. Ja, ich war die Woche jetzt bei mir in den Landkreisen, in den Gesundheitsämtern. Ich habe da mit denen geredet. Die sind auch sehr begeistert. Die warten jetzt auf ein Signal vom Bund. Und das ist dann ein Schritt zurück auch zur Normalität. Wir müssen den Menschen ja auch was zutrauen. Also nicht leichtsinnig werden. Aber ein Stück weit muss man ja lernen, auch mit diesem Virus zu leben, klarzukommen. Es kann ja nicht sein, also der Lockdown ist ja nicht die Lösung für die Probleme, die wir haben, sondern es geht nochmal um Impfen, Testen und Nachverfolgen. Und da, glaube ich, können wir besser sein, als es heute der Fall ist.
Ja, ich glaube, das ist problemlos möglich, besser zu sein, als es heute der Fall ist, weil man ja wirklich sagen muss, auch gerade die Kommunikation so insgesamt, ich glaube, das ist oft das Problem. Dein Parteifreund Olaf Scholz mit seinem vielleicht gut gemeinten Wort von der Bazooka, die alles sozusagen gleichzeitig, und dann ist es am Ende so, dass eben doch nicht alle erreicht werden, logischerweise. Oder eben das Versprechen jetzt wieder von Jens Spahn, dass die Tests seien bestellt. Also wir erleben das im Grunde ja immer wieder in dieser Pandemie, erst mit den Masken, dann mit dem Impfprogramm, jetzt mit den Testungen, sodass man, glaube ich, auch als so wohlgesonnener und sehr verständnisvoller Mensch wie ich zum Beispiel, der absolut Verständnis dafür hat, dass es natürlich trotz aller Prognosen, die es schon früher mal von ähnlichen Pandemien gab und der entsprechenden Programme, aber auch natürlich als politische Entscheidungsträgerinnen da erstmal unvorbereitet erwischt wird, nur es wiederholt sich halt immer wieder.
Ja, und trotzdem, das will ich wenigstens dagegen setzen, auch wenn ich die Punkte alle nicht wegwische, die du gerade gesagt hast. Aber es gibt auch schon vieles, was richtig gelaufen ist, ne? Also ich meine, das Kurzarbeitergeld, haben wir drüber geredet, ja. Das hat wahnsinnig vielen Leuten geholfen, hat Jobs gesichert. Wir haben überhaupt die Finanzkraft, dieses ganze Geld in die Hand zu nehmen und was zu machen. Es gibt in anderen, ich weiß nicht, wie die Kultur in anderen Ländern ist, wie die Unterstützung auch für den Musikbereich, den Kreativbereich in anderen Ländern ist. Aber da ist schon vieles und wir müssen auch aufpassen, dass wir dieses den Staat nicht kaputt reden. Also über Defizite reden, ja, Defizite abstellen, ja, aber auch, glaube ich, immer wieder deutlich machen, es passiert auch vieles Gutes hier gerade. Aber ich glaube, einfach nach 13 Monaten sind alle irgendwann auch mal durch und wollen jetzt endlich wieder ihr altes Leben zurück. Inklusive mir. Ich hätte Rage Against the Machine letzten September sehen können. Da habe ich mich 15 Jahre lang drauf gefreut und dann wird es abgesagt wegen Corona. Also
unbestritten. Es wird in anderen Ländern auch schwierig sein, aber ich muss mal aus meinem direkten Umfeld so sagen, diese finanzielle Problematik ist natürlich eine ganz, ganz drängende, für viele akut und nicht erst seit heute, sondern schon seit Monaten und man versucht sich da durchzuschleppen. Wir kennen alle diese Beispiele von Menschen, die ihre Altersvorsorge mühsam abgespart inzwischen halt zum normalen Leben so brauchen. Wie groß müsste denn ein finanzielles Schutzschild überhaupt sein, um der ganzen Veranstaltungsindustrie wirklich effektiv unter die Arme bzw. in die Taschen zu greifen, also positiv was reintun, in die Tasche zu greifen?
Ich weiß nicht, an wen die Frage jetzt
vielleicht geht. Vielleicht geht es ja einmal, am besten sind solche Fragen ja immer an diejenigen, die das von dem Geld dann profitieren vielleicht, oder? Oder an wen war sie gerichtet?
Ach so, ich wollte eigentlich den Lars fragen. Aber,
go for it.
Ja, mich interessiert so, in welcher Dimension wird denn da überhaupt so gedacht oder in welcher müssen wir denken?
Kann ich dir keine Hausnummer nennen. Also weil ich ich weiß, dass da die Experten, vielleicht sogar hier aus dieser Runde, zusammen mit dem Finanzministerium, mit Leuten wie Carsten Broster, dass da die ganze Zeit auch Gespräche stattfinden mit BKM. Aber wie groß da Summen nachher sind und das weiß ich nicht. Mir ist wichtig, dass es stattfindet, aber vielleicht weiß jemand aus der Runde das hier, über welche Summen da gerade geredet wird.
Weißt du es, Jan Müller?
Nein, natürlich
die,
nicht.
Die Gruppe Tocotronic hat alles schon vorausschauend ausgerechnet. Nein, Quatsch. Tanscheid, Stefan, gibt's da konkret solche, gibt's solche Berechnungen? Kann man das überhaupt sagen? Das ist ja im Grunde uferlos wahrscheinlich, oder?
Ja, das ist uferlos und man kann, es gibt natürlich Zahlen, die existieren, aber die zu prüfen ist auch schwierig. Ja. Ich glaube, wenn man alleine dazu übergehen würde, diese allokierten 2,5 Milliarden, die Olaf Scholz für den Schutzschirm in den Raum gestellt hat, woraufhin auch viele andere Länder das ebenfalls gestattet haben und das Ding mittlerweile schon verfügbar ist, da muss man auch ehrlicherweise mal sagen. Ja. Wenn das schon mal fließen würde und wenn die Winterhilfen und die Überbrückungshilfen und so weiter beantragbar sind und fließen würden, dann wären schon allen sehr geholfen. Da brauchen wir gar nicht so weit aufzustocken oder noch mit Summen um uns zu werfen. Wenn die Dinge, die auf den Weg gebracht sind, tadellos funktionieren und wenn die versprochenen Gelder, die gibt es ja in einer gewissen allokierten Höhe, auch mit bestimmten Parametern abrufbar sind, dann sind wir schon eine ganze Ecke weiter. Und wenn wir dann zudem noch aus den, ich will es nicht Fehler nennen, aber aus den Erfahrungen der letzten Monate ein wenig lernen und dann gemeinschaftlich progressiv nach vorne gucken, ich glaube, dann kommen wir auch durch den Tunnel, den eben erwähnten. Man sieht das Licht, wir auch wenn der Tunnel vielleicht mal ein bisschen länger ist, man sieht das Licht.
Das ist wunderbar. Leider sieht man auch das Licht der endenden Stunde. Auch dieses Thema ist ja insofern uferlos, als dass wir immer wieder drüber sprechen müssen und wollen. Insofern freue ich mich sehr, dass ihr heute alle dabei wart. Wir haben wirklich kaum noch Zeit. Insofern jeder vielleicht nochmal einen Satz lang das Schlusswort. Wann wird es wieder einen auch nur ansatzweise ähnlichen Konzertbetrieb eurer Meinung nach geben wie vor der Pandemie? Ich weiß, dass es keiner wissen kann. Prognose. Lars Klingbeil mal fängt an.
Hey, also ansatzweise wie vor der Pandemie weiß ich nicht, aber ich bin mir sicher, dass ich dieses Jahr noch auf Konzerte gehen werde.
Jan Müller, Tocotronic.
Ja, wenn sich genug Leute geimpft haben und alles andere, irgendwelche halb bespielten Sachen sind für mich keine richtigen Konzerte. Sollte man machen, ist klar, aber im Endeffekt ist es Kokolores.
Was sagt Julia Gutzund?
Ja, ich würde auch sagen, wenn genügend Leute geimpft sind und ich hoffe, dass es bald sehr viel schneller geht, ich würde sehr gern geimpft werden und ich schätze tatsächlich nächstes Jahr. Also es wird davor schon Konzerte geben, aber ich glaube, größere Festivals wird es nächstes Jahr dann wieder geben. Das ist aber meine persönliche Meinung.
Stefan Tanscher hat jetzt wirklich noch einen Satz.
Es wurde alles gesagt, nächstes Jahr geht's wieder los.
Ich freue mich. Es war wunderbar mit euch. Große, große Freude. Wir setzen da immer wieder an für den Moment. Stefan Tanscheid von FKP Scorpio, Jan Müller von Tocotronic, Julia Gutzund von Good Life und ja, der SPD-Generalsekretär ist auch noch zugeschaltet worden. Gerade auch dir, lieber Lars, nochmal vielen, vielen Dank. Lars Klingbeil und natürlich meiner Kollegin und Freundin Silke. Super.
Ach komm, mein Lieber, das hast du doch alles hier fast im Alleingang nach Hause gesegelt. Lieben Dank an Thorsten Groß und natürlich auch die Gäste, die wir zugeschaltet hatten im Verlauf der Sendung, temporär mit ganz, ganz wichtigen Beiträgen zur Sache. Lieben Dank an Mieze von mir, an Katharina Köhler aus dem Deichkind-Management und Danny Rau, den Produktionsleiter. Wir werden nicht nur im Auge behalten, was seine Klage so ergibt, sondern auch, wie das ganze Thema überhaupt weitergeht. Und der Talk ist ab morgen auf radio1.de, auf der Webseite des Rolling Stone und in der ARD Audiothek. Und in diesem Sinne sagen wir Danke an alle.
Vielen Dank.
Gesundheit euch und für alle. Eben. Und sagen wir es nochmal mit dem Tocotronic-Song Hoffnung, ne? Also,
so machen wir es.
Wir drücken die Daumen und wünschen euch auf jeden Fall einen großartigen Abend. Vielen Dank fürs Dabeisein und wir verabschieden uns mit einem Song, den sich, glaube ich, die Julia Gutzend gewünscht
genau.
hat, ne? Cardi B. Und in diesem Sinne, ja, schönen...
Megan Thee Stallion ist auch dabei.
Ja, ist sie auch, genau so ist es. Schönen Abend, lieben Dank und danke fürs Zuhören und Dabeisein und natürlich allen, die mitgemacht haben.
Tschüss.
Ciao.
I said certified freak, 7 days a week, wet ass pussy, make that pullout game weak. Yeah, 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 you fucking with some wet ass pussy, bring a bucket and a mop for this wet ass pussy, give me everything you got for this wet ass pussy. Beat it up, nigga, catch a charge. Extra large and extra hard. Put this pussy right in your face. Swipe your nose like a credit card. Hop on top, I wanna ride. I do a kegel, rollin' inside. Spit in my mouth, look in my eyes. This pussy is wet, come take a dive. Tie me up like I'm surprised. That's roleplay, I wear disguise. I want you to park that Big Mac truck right in this little garage. Make it cream, make me scream. Out in public, make a scene. I don't cook, I don't clean, but let me tell you, I got this ring. Gobble me, swallow me, drip down inside of me. Quick, jump out for you, let it get inside of me. I tell them where to put it, never tell them where I'm about to be. I run down on them before I have a nigga running me. Talk your shit, bite your lip. Ask for a call while you ride that dick. You really ain't never got him fucking for a thing. He already made his mind up before he came. Now get your boots, hang your coat for this wet ass pussy. He bought a phone just for pictures of this wet ass pussy. Pay my tuition just to kiss me on this wet ass pussy. Now make it rain if you wanna see some wet ass pussy. Look, I need a hard hit, I need a deep stroke, I need a Henny drink, I need a weed smoke. Not a garden snake, I need a King Cobra with a hook in it, hope it lead over. He got some money, then that's where I'm headed. Pussy A1, just like his credit. He got a beard, well, I'm tryna wet it. I let him taste it, now he diabetic. I don't wanna spit, I wanna go, I wanna gag, I wanna choke. I want you to touch that little dangly thing that's swinging the back of my throat. My hickam is fire, Bunani the sunny is going and drying, it's coming outside, yeah. I run on that thing, the cuz behind me. I spit on his mic and I heat tryna sign me.
Your Honor, I'm a freak bitch, handcuffs, leashes. Switch my wig, make him feel like he cheating. Put him on his knees, give him something to believe in. Never lost a fight, but I'm looking for a beat. In the food chain, I'm the one that eat you. If he ate my ass, he's a bottom feeder. Big D stand for big demeanor. I can make you bust before I ever meet you. If it don't hang, then he can't bang. You can't hurt my feelings, but I like pain. If you fuck me and ask who's is it, when I ride the dick, I'ma spell my name.
Yeah, you fucking with some wet ass pussy. Bring a bucket and a mop for this wet ass pussy. Give me everything you got for this wet ass pussy. Now from the top, make it drop. That's some wet ass pussy. Now get a bucket and a mop. That's some wet ass pussy. I'm talking wop, wop, wop. That's some wet ass pussy. Macaroni in a pot. That's some wet ass pussy. Huh.
There's some whores in this house. There's some whores in this house.